Letzte Worte, bevor es losgeht?
Berühmte letzte Worte.
Außer vielleicht berühmte erste Worte. Leute, es gibt Staffel 2. Also, keine Sorge, wir machen weiter.
Also ich hatte da auch keine Zweifel dran.
Ja, ich auch nicht, aber anscheinend unsere Zuhörenden. Ich habe nämlich jetzt schon von mehreren Seiten halt kam dann so, ja, wir hoffen ja, dass ihr weitermacht. Ich so, hallo? Nein,
Ja, aber es tut
natürlich
doch
machen wir
gut.
weiter.
Aber das tut doch auch gut, weil das heißt, sie wollen's.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya.
Hallo Sabrina. Und hallo an euch da draußen. Ihr habt ja gerade schon gehört, wir machen definitiv weiter mit Staffel 2. Und heute, ja, geplant ist tatsächlich, wir machen Kapitel 33 und 34. Aber bei der Vorbereitung haben wir jetzt gemerkt, dass das zwei sehr, sehr umfangreiche Kapitel sind. Dementsprechend fangen wir jetzt mal mit 33 an, aus Asuas Asche, und werfen dann nach dem Ende des Kapitels mal einen Blick auf die Uhr. Und wenn die Zeit dann schon zu weit fortgeschritten ist, werden wir das einfach mal teilen. Richtig so?
So machen wir das.
Gut. Kurze Rekapitulation. Wir sind immer noch beim Rät in Naglimund. Wir hatten gerade den Auftritt von Janauga, der ja mit Iskrimnur und seinen Rimmersmännern aus dem Norden wieder zurück nach Naglimund gekommen ist. Der gerade die Bombe hat platzen lassen. Also macht euch bitte keinen Kopf um König Elias oder um Pyrates. Unser wirklicher großer Feind ist Ineluki Sturmkönig. So,
Dum, dum,
und mit
dum.
dem Paukenschlag haben die uns dann in Kapitel 32 am Ende stehen gelassen und genau da schließen wir jetzt an. So, kurze Bemerkung vorab. Es wird geschichtsträchtig. Es wird viele, viele Fakten geben. Ich habe Notizen wie lange nicht.
Hast du ein Referat vorbereitet?
Nein, aber ungefähr drei Stammbäume. Ja. Es bot sich gerade so an. Ob ich sie brauchen werde, ist die nächste Frage. Schauen wir mal. Gut, also, legen wir los.
Wie gesagt, wir sind immer noch bei Jan Nauger und er fängt an zu erzählen. Also er macht das Ganze jetzt etwas ausführlicher. Wobei ich gestellt habe, dass er Ted Williams das sehr abwechslungsreich gestaltet, weil zwischendrin so ein paar, ja, sag jetzt mal, Blenden auf Simon kommen. Dadurch wird es nicht ganz so trocken und geschichtsträchtig und so wie früher in der Schule, dass man irgendwann einnickt, sondern es bleibt
Ja,
spannend.
allerdings, die erste Zeit erzählt er jetzt nicht so ganz wesentlich neue Dinge, ne? Oder
Naja,
was?
wir wissen jetzt zumindest schon mal, wer den Bund der Schriftrolle gegründet hat.
Ja, gut, fangen wir also doch mal vorne an, ne?
Ja. Das ist das, was ich eigentlich noch nachschauen wollte. Ich wollte noch, wir hatten noch dieses Gedicht mit den verschiedenen Königen. Weißt du noch zufällig, wann das war?
Ja, ganz am Anfang, Kapitel 3 oder 4. Was wolltest du denn nachgucken?
Ah, die verschiedenen Könige.
Ja, frag mich doch einfach.
In welcher Reihenfolge die kommen.
Fingil, Yeldin, Ikferdik, das sind die Rimmersmänner in der Reihenfolge. Der letzte war dann Elstan und dazwischen hat man Hernesthiri, der hieß Testein.
Ah, danke, da ist
Und
mein.
Sulis den Dabernkönig. Ja?
Okay. Und dann kam schon Johann.
Da Elstan der letzte war und der vor 200 Jahren gestorben ist und dann Johann erst wieder der nächste war. Ja, da war
Okay.
eine, ich hätte jetzt fast gesagt, Sedis Vakanz. Also es war eine Zeit, in der es keinen König auf dem Hochhorst gab.
Okay, das hatte ich nämlich bisher nicht so wahrgenommen, aber gut zu
Okay.
wissen.
Aber es ist eigentlich völlig logisch, denn Fingil Blutfaust hat ja Assur erobert. Das kommt ja jetzt gleich auch nochmal ganz ausführlich. Und zwar vor 500 Jahren. Der hat den Thron dann übergeben an Yeldin, nachdem der Yeldin-Turm benannt ist. Der dann an
Also
Ikferdik. Dann hatten wir die beiden Könige aus Hernesthir und aus Nabern, Sulis und Testein, und Ealstan Fisgerne. Und Ealstan Fisgerne hat vor 200 Jahren den Bund der Schriftrolle gegründet.
ja, deswegen bin ich über die Stelle etwas gestolpert, weil das passt ja nicht
Ja.
so ganz zu meinen Theorien.
Okay. Ja.
Darf ich nochmal ganz kurz den Einwand machen? Hier habe ich tatsächlich noch Ende Mai oder Ende Maja 1165 stehen, auch wenn ich das jetzt durchs Kapitel nicht belegen könnte, aber irgendwo so in dem zeitlichen Bereich müssten wir uns bewegen, bevor wir in den nächsten Kapitel das dann wieder eindeutig wissen.
Bevor im nächsten Kapitel gesagt wird, dass sie im Juvenmond sind, genau. Mhm. Genau, so ist das. So, also, Janauga steht jetzt vor diesem Rät und möchte berichten, wieso er meint, dass der Sturmkönig die wirkliche Gefahr ist und auch, was der Bund der Schriftrolle ist und woher der kommt. Mal so ganz grob zusammengefasst. Und eigentlich könnte man das auch wieder zusammenfassen als Geschichte von Ostenart. Denn er fängt genauso wie Morgannis damals an, die Sithi waren die Ersten, die hier waren. Die kamen von Osten. Bitte?
Da war es noch dunkel.
So auf die Art, ja.
Ja, aber er fängt, aber sagen wir es mal so, vielleicht ist auch für den einen anderen hohen Herrn so eine Nachhilfestunde nicht ganz unnütz, weil wenn die schon so erstaunt sind, dass es Bucken gibt und Trolle gibt, haben die das wohl auch mal wie hin und wieder nötig.
Also, die Sithi kamen von Osten. Du erinnerst dich, kannst dich noch erinnern, was Asua heißt?
Nein.
Okay. Asua ist die erste große Stadt, die Sithi gebaut haben und die heißt nach Osten schauend. Und das ist auch die Blickrichtung, in die der Engel auf dem Grünengelturm schaut. Also zurück in die Heimat, in den Garten. Kam das schon? Ja, kam schon, ne? Den Garten haben wir jetzt auch schon.
Garten habe ich den überlesen, aber gut, wenn du das sagst.
Ja, doch. Ich hab extra tatsächlich den Sithi-Namen nachgeschlagen. Kam irgendwo. Kommen wir wahrscheinlich gleich zu. Jedenfalls haben die Sithi Asur gebaut. Ich sollte vielleicht mal meine Notizen nehmen, ne?
Hilft. Also meine liegen hier aufgeschlagen.
Sollte hilfreich sein. Ich habe tatsächlich ganz viele gemacht. Doch, das mit dem Garten steht hier irgendwo. Ich habe es in den Notizen definitiv stehen.
Weil auch die Formulierung... Hättest du wieder was für Zitate brauchst? Sie bauten in die Tiefe der Wälder ihre zerbrechlichen Städte, zierliche Hügelstädte wie Eisblumen und Waldsiedlungen, wie an Land gefesselte Boote mit vielen Segeln.
Und gar nicht schlecht. Auf jeden Fall. Erinnert mich auch sehr an Daichi Kiza.
Mhm. Ja.
Als wir das damals zierliche. Da waren, das war ja auch sehr, ne, und es macht ja auch wieder diesen Unterschied zum Beispiel zwischen dem Grünengelturm und dem Yeldin-Turm klar. Der Grünengelturm, der so schlank und schön nach oben und dieser etwas plumpere Yeldin-Turm. Genau. Und wer hier jetzt als erstes auch mit erwähnt ist, ist Iyu Unigato, unser Erlkönig.
Ja.
Kannst du dich erinnern?
Dass er der Vater von Ineluki Sturmkönig ist? Ja.
Gut. So. Wo kam das?
Nicht alles.
Das kam vor in Kapitel 4 bei Morgannis Geschichtsstunde. Da allerdings nicht namentlich. Da wurde
die Namen
nur erzählt,
haben wir allgemein erst später erfahren, ja.
Ja, genau. Da wurde halt nur erzählt, dass der Erlkönig von seinem Sohn erschlagen worden ist. Und das ist auch das erste Mal, dass Simon sich dazwischen meldet, indem er halt Wienerbeck erzählt, davon hat mir Morgannis erzählt, so nach dem Motto, ich weiß was. Und Janauga erzählt dann hier halt auch erst, dass die Menschen, die über eine Landbrücke im Norden gekommen sind, ob nun auf der Suche nach Weideland oder ähnlichem oder wieso und weshalb, ist nicht vollständig geklärt, dass die jedenfalls mit den Sithi quasi in einer relativ friedlichen Koexistenz gelebt haben.
Ja, was heißt Koexistenz? Ich hätte jetzt gesagt, die Sithi haben sie halt geduldet und vielleicht noch ein bisschen belächelt und haben sich da, glaube ich, schon ein bisschen erhabener gefühlt. So hatte ich den Eindruck.
Mhm.
Also, ja, wirklich bedroht, in Anführungszeichen, haben sie sich von den Menschen nicht gefühlt. Ja, aber irgendwann kam König Fingil und marschierte von Norden aus auf Asua zu.
Von Nordwesten aus, ja, genau. Ja. Und zwar passierte Folgendes, die Rimmersmänner kamen aus dem Westen, aus Isengard. Steht hier auch irgendwo.
Ja, es steht irgendwo, ich glaube es...
Ich glaube aber erst im nächsten Kapitel.
Ja, genau, im nächsten Kapitel, weil ich bin jetzt nur über die Aussprache etwas gestolpert. Weil ich hätte es im Kopf etwas anders ausgesprochen, aber da kann ich ja dann später noch dazu loswerden.
Ich meine mich erinnern zu können, dass Ilva mal gesagt hat, die Aussprache ist sowieso so eine Sache. Weil du musst natürlich dazu auch noch bedenken, dass Ted Englisch geschrieben hat und dass es sich da dann wahrscheinlich nochmal anders anhört, als wir das mit unserem deutsch Gefärbten aussprechen würden. Und jedenfalls, Rimmersmänner.
Mhm.
Und die haben sich dann auf den Weg gemacht, in das Land zu erobern. Mhm. Und Fingil Blutfaust war dann derjenige, der auf Assur zumarschiert ist und nach den Schlachten von Axamrath am Knoch und in Utanwash angefangen hat, den Hochhorst oder damals noch nicht Hochhorst, sondern nur in Anführungszeichen Assur zu belagern. Das ist schon der erste Punkt, an dem Tumult ausbricht. Denn unser heißblütiger Prinz Gwythyn flippt da quasi aus, so nach dem Motto, das kann nur Verrat gewesen sein und ansonsten wäre Prinz Sinnach definitiv nicht vom Schlachtfeld von Axamrath weggegangen und der wird dann von Josua so ein bisschen zurechtgewiesen, so nach dem Motto, mein Gott, es ist jetzt 500 Jahre her, können wir das jetzt vielleicht bitte mal ruhen lassen?
Ja, weil man merkt aber, finde ich auch, dass allgemein da in diesem Rät eine sehr düstere Stimmung irgendwann herrscht. Also ich glaube, noch sind sie ein bisschen, alle noch ein bisschen aufbrausen, aber mit der Zeit legt sich das. Da sind sie dann alle ein bisschen stiller. Mhm. Und überlegen ein bisschen mehr.
Ja, es ist auch tatsächlich teilweise, glaube ich, auch erstmal Unglaube, der da auch so ein bisschen eine Rolle spielt. Über die Dinge, die sie da hören, die sie dann vielfach nur in alten Sagen oder Geschichten gehört haben. Inwiefern das jetzt wirklich alles zutreffend ist. Hm? Jedenfalls, Fingil Blutfaust marschiert auf Assur. Es ist irgendwas um das Jahr 600 und ein paar kaputte.
Ja, es ist auf jeden Fall 5 lange Jahrhunderte, haben einen großen Teil dieser Geschichte zugeschüttet. Also ja.
Ja, ja. Hm.
Ja, kommt hin. 1165 haben wir. Also mal um 600 ein paar kaputte. Ich glaube, wir hatten irgendwann ja auch mal ganz am Anfang, erinnere ich mich dunkeldüster, dass Assur belagert wurde oder zumindest gefallen ist im Jahr 666.
Ja, genau. Und Axamrath war kurz davor, lass mich mal gerade gucken, ob ich das auf die Schnelle hier finde. Axamrath, Schlacht von Axamrath, 663. Ja, passt. Mhm. Genau.
Ja, ich glaube, war das nicht so, Assur wurde 3 Jahre lang belagert?
Und ist da dann kommen wir jetzt, genau da gefallen. Kommen wir jetzt zu, genau. Und zwar passierte dann Folgendes, dass Fingil Blutfaust Assur belagert hat und die dort lebenden Sisi eigentlich mehr oder weniger resigniert sind. Denn die Rimmersmänner mit ihrem Eisen.
Weil ich da auch so ein bisschen, ja, was soll ich sagen, Erinnerungen an die französische Revolution hatte, so dieses, ja, auch ein bisschen Unglaube. Und was wollen denn die niederen Stände da? Sollen sie doch Kuchen essen, so auf die Art? Mhm. Also, sie haben die, glaube ich, die Menschen nicht so ganz ernst genommen. Also das hat, den Eindruck hatte ich so. Und man merkt in dem Kapitel auch diese Anleihen der Sisi an die japanische Mythologie.
Unheimlich, finde ich.
Ja, also,
wir lernen ja jetzt auch deutlich mehr Namen kennen. Also Iyu Unigatu hatten wir ja schon erwähnt, Ineluki auch. Mhm. Die nächste wichtige Person oder Person, die erwähnt wird, ist Amaterasu.
Ja, und da muss ich eben an Amaterasu denken. Das ist eine der bedeutendsten oder höchsten Kami im Shinto-Glauben. Und soll laut japanischer Mythologie die Begründerin des Kaiserhauses sein.
Wie heißt die?
Amaterasu. Also fast so ähnlich.
Ja, auf jeden Fall. Das wusste ich nicht. Da kenne ich mich überhaupt nicht von aus. Aber...
Also nicht, dass ich das jetzt hier so einfach aus dem Ärmel schütteln könnte. Ich habe auch recherchiert. Aber der Name Amaterasu sagte mir etwas. Deswegen.
Ja, okay.
Ja, sie haben ja nicht nur Ineluki als Sohn, sondern noch einen zweiten Sohn. Und das klingt schon alles sehr, ja.
Akatri, wir sagen es jetzt auch mal gerade. Mhm. Mhm. Also.
Die klingen schon alle eher so Richtung asiatisch.
Mhm. Wichtig zu wissen ist noch, Ineluki ist der jüngere Sohn. Das heißt, Akatri war derjenige, der, ja, also in den ersten Büchern wird es noch sehr als König, / Königin, Prinz, Prinzessin übersetzt. Später stellt sich heraus, dass es eigentlich eher so der erste untergleichen ist. Also es ist jetzt nicht so, dass das, was der König sagt, bei den Sisi genauso Gesetz hat wie bei allen anderen auch. Später wird das auch ja ein bisschen relativiert, finde ich. Ich weiß auch tatsächlich nicht, ob es an der Übersetzung liegt, aber ich vermute mal tatsächlich, dass da wirklich auch noch von König und Königin die Rede war. So, damit haben wir die Herrscherfamilie der Sithis abgefrühstückt. Ist übrigens schon mal aufgefallen, dass die Sithi und die Sith aus
Star Wars,
das ist mir letzte Tage durch den Kopf geschossen. Ich dachte, nicht unbedingt irgendwann mal erwähnen. Jetzt fiel es mir gerade wieder ein. Ich denke, jetzt muss ich es erstmal loswerden. So, aber tatsächlich war es halt so, dass Ineluki sich geweigert hat, aufzugeben. Und der hat dann Folgendes gemacht. Zwischendurch übrigens verlässt Bischof Anodes wutschnaubend den Rat.
Das sage ich ja auch schon. Abgang für
Bischof. Ja, genau. Abgang Bischof Anodes.
Oder er flüchtet. Also er hat auf jeden Fall die Nase voll. Vielleicht sollten wir auch nochmal erwähnen, warum eigentlich jetzt an der Stelle Hakatrin nicht mehr, also der ältere Bruder nicht mehr so wirklich eine Rolle spielt. Weil der anscheinend mit Ineluki zusammen ausgezogen ist, um einen Drachen zu töten. Ich glaube, Hiduhebi, kann das sein?
Hiduhebi, ja. Oder Drohnathaya.
Und ist dabei anscheinend schwer verletzt worden. Und hier habe ich mal wieder ganz starke Silmarillion-Vibes. Er segelt quasi in den Westen.
Da ich das noch nicht gelesen habe, kann ich da nichts zu sagen. Erzähl mir, was du für Vibes hast.
Er geht in den Westen. Das hast du ja bei den... ganz, ganz oft. Vielleicht ist das auch die Stelle, wo du gemeint hast mit dem Garten. Also, genau. Sie segelten über den Ozean nach Westen, wo, wie die Sithi hofften, hinter der untergehenden Sonne ein anderes Land lag, ein Ort ohne Schmerzen, an dem Hakatri wieder gesund werden könnte. Und das ist so dieses Urthema, was halt die Elben machen bei Herrn Tolkien, wenn sie denn in Anführungszeichen sterben, was ja die Elben auch nicht tun, sondern die gehen auch in den Westen. Zum einen und zum anderen. Das Silmarillion beginnt damit, dass die Elben quasi singen, beziehungsweise der Schöpfer Ilúvatar singt und das ganze Universum erschafft. Und hier wird halt auch viel von Musik gesprochen. Also das sind so diese Dinger, die mich stark an das Silmarillion erinnern.
Gut. Und das mit dem in den Westen. Ja, aber ist eigentlich tatsächlich eine logische Sache. Denn die Sithi sind ja irgendwann aus dem Osten gekommen. Warum, wird ja immer noch nicht erklärt.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist das Nächste, was nach an Japan erinnert, das Land der aufgehenden Sonne.
Ja, gut. Und tatsächlich ist dann anscheinend der Weg zurück in den Osten auch nicht möglich. Das heißt, der ist nicht möglich, das wird aber erst viel, 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 viel später aufgeklärt, woran das liegt. Ja, genau. Ich sag's ja, das ist hier unheimlich viel Stoff und unheimlich viele Dinge, die da miteinander verknüpft werden und auch viele Punkte, die da verbunden werden. Ne? Hiduhebi, hattest du erwähnt, ist der Drache, gegen den Hakatri und Ineluki kämpfen. Mhm. Hiduhebi ist die Urmutter aller Drachen. Unter anderem wohl die Mutter von Shurakai, dem roten Drachen.
Der Drachenbeinton.
Genau, der rote Drache, der unter Asur gehaust hat und dessen Knochen jetzt den Drachenbeinton bilden. Und die Mutter von Igyayuk, seines Zeichens ein weißer Drachen. Ja? Mhm. So, haben wir das auch geklärt? Und jetzt sind wir wieder bei Ineluki, der nämlich gesagt hat, so geht das nicht. Und der hat dann Folgendes gemacht, der ist unter Asur hier hinabgestiegen in die Hexenholzwälder. Hexenholz hatten wir auch noch nicht, ne?
Nee, hatten wir auch noch nicht. Aber offensichtlich kann es unter Asur wachsen, wird aber anscheinend irgendwie mit Spiegeln beleuchtet, also... Ja, ich suche doch Gärten eigentlich nicht unter einer Festung.
Ja, aber das Hexenholz haben die Sithi mit nach Ostenart gebracht.
Es scheint auf jeden Fall ein besonderes Holz zu sein.
Richtig. Es ist eigentlich quasi das, aus dem die Sithi ihre Rüstungen machen. Weil die kein Eisen vertragen. Mhm. Und weil sie das Eisen auch noch nicht kannten, weil das ja erst die Rimmersmänner mitgebracht haben, als sie in Ostenart gelandet sind. Mhm. Ja, so. Und Ineluki hat dann ein Experiment gewagt und hat dann quasi fast den kompletten Hexenholzwald lahmgelegt, weil er nämlich die Hexenholzbäume mit Eisen gefüttert hat.
Was nicht allzu viele überlebt haben.
Genau. Und die es dann überlebt haben, das war nicht mehr so das meiste, ne? Mhm. Es hat ihn auch wohl unheimlich Kraft gekostet, weil er verträgt das Eisen ja auch nicht. Und alleine das schon zu beschaffen, muss für ihn schon wohl eine ziemliche Qual gewesen sein. Und nachdem dieser Hexenholzbaum dann groß genug war, oder nachdem der mit genug Eisen angereichert war, ich glaube, groß genug, innerhalb von 3 Jahren kann da nicht so viel passieren. Normaler Baum wächst da ja nicht so viel.
Es sind ja aber auch Hexenholzbäume, es sind ja besondere.
Ja. Gut. Er ist dann mit diesem Hexenholz, das er halt dann gekappt hat, in die Schmieden von Assur gegangen. Die, hast du es gelesen?
Schwang den Hammer, der formt?
Nein, nein, ich meine eigentlich, dass er aus dem Hexenholzwald nach oben in die Schmieden gestiegen ist.
Nein, das Detail also habe ich wohl übersehen.
Dieser Hexenholzwald liegt noch deutlich unter der Ebene, wo sich auch jetzt noch die Schmiede des Hochhorst befindet. Ja?
Mhm.
Gut. So, und dann kommt das mit diesen Worten der Erschaffung und dem Hammer, der formt. Genau. Und hat dann aus diesem Hexenholz, das mit dem Eisen durchsetzt war, ein Schwert geschmiedet und meinte dann, mit diesem Schwert könnten sie die Rimmersmänner besiegen. Ich finde es zwar auch ein bisschen größenwahnsinnig zu sagen, mit einem Schwert kann ich so ein ganzes Heer besiegen.
Ja, er war ja auch nicht alleine.
Werden wir an anderer Stelle noch lernen, dass die Sisi mit ganz anderen Dingen auch ganze Heere besiegen können, ohne dass da irgendwelche Waffen im Spiel sind.
Auf jeden Fall ist jemand von diesem Schwert nicht so wirklich begeistert.
Ja.
Und zwar der Vater von ihnen.
Iunikato. Genau.
Alle anderen fliehen ja eher, als nachdem sie das Schwert sehen. Also er bringt es ja dann eben aus diesen Schmieden ja dann auch mit. Alle anderen fliehen. Sein Vater hält zwar in Anführungszeichen Stand, aber wie gesagt, ist nicht begeistert.
Genau, das liegt aber halt auch nun daran, dass die Klinge in Ilukis Hand war keine bloße Waffe, sondern eine Lästerung der Erde, der sowohl Eisen als auch Hexenholz entstammten. Sie war ein Loch im Gewebe der Schöpfung, aus dem das Leben heraussickerte. Also es klingt schon eher so etwas wie ein Ding, das nicht sein soll und das er dann trotzdem ins Leben gebracht hat. Also sowas, was eigentlich rein vom logischen Himmel. Etwas, was von der rationalen Logik her nicht existieren dürfte. Formulieren wir es mal so. Vielleicht versteht ihr dann, was ich meine und was ich sagen möchte. Und der Iunigato ist halt natürlich auch nicht begeistert. Ineluki versucht ihn dann davon zu überzeugen, dass dieses Schwert aber zumindest es wert ist, zu versuchen, den Hochhorst, oder nein, nicht den Hochhorst, Assur zu verteidigen. Den Hochhorst gab es noch nicht, Herrgott.
Ja, deswegen fordert er ja auch, also Iunigato fordert ja auch, dass dieses Schwert zerstört wird. Und da weigert sich ja Ineluki und erschlägt stattdessen seinen Vater.
Und erst nachdem das passiert ist und Ineluki dann in seinem schon verwirrten Geist trotzdem noch begreift, was er da eigentlich gerade getan hat, gibt er dem Schwert halt den Namen Yingi zu. Oder Leid. Ja, aus Leid bist du geboren. Leid soll dein Name sein. Und, nein, gar nicht wahr. Aus Leid bist du geboren und Leid hast du uns gebracht. Leid soll dein Name sein. Ja?
Mhm.
Gut.
Ja, zwischendrin ploppt mal bei Simon irgendwie wieder ein Hauch von Erinnerung auf. Wo so, Leid, Moment, das habe ich schon mal irgendwo gehört.
Ja, wobei wir uns ja inzwischen auch relativ sicher waren, dass er sich nicht sicher ist, ob das ein Traum ist oder ob er das wirklich erlebt hat. Also er ist da ja irgendwie schon mit so einer Art Amnesie geschlagen, ne?
Ja, ja, deswegen sage ich ja, deswegen kommen die Erinnerungen so langsam wieder nach oben durch. Also ursprünglich hat er ja, glaube ich, diesen kompletten Abend irgendwie verdrängt. Also diese komplette Episode. Aber da kommt jetzt, glaube ich, wieder das ein oder andere hoch. Ja, auf jeden Fall ist Ineluki auch nicht ganz alleine mit seinem Vorhaben. Es gibt dann doch 5 andere Sithi, die sich ihm zur Seite stellen. Die finden, dass er dann doch recht hat. Und nachdem die ja zu 5 sind, nennt man die Rote Hand.
Weil die so rote Mäntel tragen. Wie unser allseits bekannter Priester Herr Prürates. Nur mal so.
Ja, ich habe kurzzeitig überlegt, ob das und habe dann auch zurückgeblättert, weil wir eben gerade schon auf dem Sisterborg oben waren, gedanklich, ob das dann die 5 waren, aber es mit Ineluki, aber das haut zahlenmäßig nicht so ganz hin. Dann hätten sie ja zu 6 sein müssen.
Dazu kommen wir im nächsten Kapitel nochmal ausführlich zu dieser Steinigungsnacht.
Ja, die anderen Sisi versuchen von, ist beinahe selber gesagt, versuchen aus Assur zu fliehen.
Ja, unter der Leitung von Amarasu und Shimanuari.
Das ist der Sohn von Hakatri.
Doch.
Sohn von Inelukis Bruder Hakatri, so, ja.
Ja, genau.
Ja, und das heißt, unterm Strich stehen halt nur noch die 6, also Ineluki und seine 5 Unterstützer da und vereinzelt, glaube ich, noch ein paar Sithi, die in Asur bleiben. Und damit wird Asur, glaube ich, ziemlich unschön von den Rimmersmännern überrannt.
Was passiert mit Ineluki und der Roten Hand? In dieser letzten schicksalshaften Stunde nahm Ineluki seine rote Hand und stieg mit ihnen auf die Spitze des höchsten Turmes von Asua.
Bleibt hier nur einer?
Ich gehe mal davon aus, dass es der Engelsturm ist.
Ja, wie soll ich sagen? Irgendwie zerfallen sie am Schluss zu Asche.
Ja, ja, es wird tatsächlich nicht näher beschrieben, ne?
Nee, ich hab jetzt gerade überlegt, ob ich irgendwas übersehen habe. Naja, es gibt halt noch einen gewaltigen Blitzschlag. Und ansonsten... Ja. Haben wir hier 6 Aschehäufchen, die dann vom Wind davon getragen werden.
Mhm.
Während, ja, ich glaube, das Volk eher niedergemetzelt wird von den Rimmersmännern. Da spielen sich, glaube ich, einige unschöne Szenen ab.
Das Sithi-Volk.
Ja, die meinte ich, ja.
Genau.
Ja, auch zwischendrin haben wir auch wieder so diese kurze, das kurze Schalten zu Simon, dem es immer schwindliger wird. Und ja, Janauga schließt dann eben auch, so starb eben Ineluki. Und ja, Simon ist hier und sagt, nee, nein, kann nicht sein, halt, stopp. Ich habe ihn, glaube ich, gesehen. Also da kommt, glaube ich, hier gerade die Erinnerung mit voller Macht wieder zurück, was aber quasi anscheinend irgendwelche Schaltkreise bei Simon durchbrennen lässt und er dann mal kurz in Ohnmacht fällt.
Das mit dem Schaltkreise durchbrennen finde ich eine sehr interessante Formulierung.
Jedenfalls haben wir dann wieder so, während Simon bewusstlos ist, ist er anscheinend nicht komplett weg, sondern eher wieder in so einer Art, ja, wie heißt das, Trance-Zustand ist jetzt wieder doof gesagt, ne, auf jeden oder Traumzustand. Auf jeden Fall scheint, ich glaube ja, wieder Ineluki irgendwo Kontakt zu ihm aufzunehmen und wieder festzustellen, dass er Simon noch da ist.
Ich glaube tatsächlich nicht, dass es Ineluki ist.
Nein.
Aber ja, ich find, teilweise.
Ja, teilweise. Gewaltig wie ein Berg, auf dem Kopf ein Geweih. Und weil wir halt auch wieder diese Szenen mit dem Rad haben oder unter dem zerquetschen möchte. Also ich kann mir vorstellen, dass ich weiß, worauf du anspielen möchtest, aber ich glaube, die Stellen sind irgendwie mächtiger. Deswegen.
Ja, ja. Es kann wohl sein, dass die Stelle, von der ich meine, dass du die auch meinst, dass die da noch reinfunkt.
Ja.
Ne? Ja. Gut.
Auf jeden Fall wird schließlich Simon wieder wach, wieder mal verwirrt, wo er denn überhaupt ist, findet sich nämlich in einer Küche wieder, weil der gute Iskrim nur hat ihn rausgeschleppt. Und ist es noch jemand anders da, nämlich die liebe Miriamel. Und ich liebe ihren, da ist sie mal richtig herrisch und kann mal die Leute rumkommandieren und ist stinksauer und ich find's richtig schön, dass sogar jemand wie Iskrim nur mal zusammengestaucht werden kann.
Ich fand das so süß. Also Iskrimur scheint da wohl eher so ein bisschen hilflos daneben zu stehen, nachdem er Simon halt aus der großen Halle rausgetragen hat. Und Miriamel übernimmt dann so ein bisschen das Kommando. Und Miriamel herrscht Iskrimur wohl an, dass er Simon einfach nur auch angestarrt hat, nachdem er ihn rausgetragen hat und ansonsten nichts gemacht hat. Und fragt sie ihn auch, Iskrimur, ihr kämpft doch auch in der Schlacht. Was macht ihr denn dann mit den Männern, wenn sie umfallen? Und dann erwidert Iskrim nur ganz trocken, naja, verbinden, wenn es blutet und auf dem Schild nach Hause tragen, wenn sie tot sind. Der hat halt überhaupt keine Erfahrung damit, dass jemand, ich sag jetzt mal, nicht ansprechbar ist, aber tatsächlich keine ernsthaften Verletzungen hat.
Also einfach nur bewusstlos ist.
Ja, ja, genau. Ne? Also sowas, was auf dem Schlachtfeld... Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch da die Leute teilweise verrückt geworden sind, aber...
Ja. Ja,
gut.
Ja, aber wie gesagt, ich fand Miriamel in dieser Szene einfach grandios. Hinterher rauscht sie auch in einem Wirbel aus Seide zur Tür wieder hinaus, nachdem sie sieht, okay, Simon geht's besser, aber
ja,
sie ist großartig.
Kurze Zwischenbemerkung noch, Iskrim nur erkennt da endlich, wer Simon ist. Beziehungsweise, dass er Simon wohl schon mal gesehen hat, und zwar damals in der Abtei St. Hoderund. Du erinnerst dich?
Ja, ich glaube, bei ihm fallen da jetzt so langsam alle Steinchen an ihren richtigen Platz und er kann jetzt Simon besser einordnen. Also ich weiß nicht, ob er dann auch langsam kapiert, dass der gleiche ist, den er vielleicht schon mal irgendwo auf dem Hochhorst gesehen hat.
Ja,
ich glaube, das bringt er da dann so alles in Verbindung.
Mhm. Simon ist ja nun auch nicht so unauffällig, ne?
Ja.
Ja. Und Binabe kommt dann dazu, während Iskrimnur und Miriamel sich halt wieder in die Halle verziehen, hätte ich jetzt fast gesagt, also in die Halle zurückziehen, freundlich formuliert, damit, weil die Beratungen ja auch weitergehen und Miriamel meint ja halt auch, es sollte möglichst keine Entscheidung getroffen werden, bevor sie nicht gesprochen hat. Was auch immer sie da schon wieder ausheckt.
Ja, wäre schön, wenn wir das erfahren würden, aber...
Das wirst du noch früh genug erfahren.
Naja, nicht so früh, wie ich gern würde.
In diesem Buch noch. Das ist nicht mehr so lang.
Ich weiß, leider. Ja, auf jeden Fall auch Simon macht sich irgendwann mit Binabik zurück auf in die Halle.
Mhm. Und dann berichtet Simon wohl tatsächlich von dem, was er in der Steinigungsnacht erlebt hat, beziehungsweise von dem, an das er sich noch erinnert. Und bekommt dann von Janauga gleich so einen kleinen Dämpfer, so nach dem Motto, du, was du da gesehen hast, das kann alles Mögliche gewesen sein, aber es war bestimmt nicht Ineluki, weil dann wärst du jetzt nicht hier. Janauga geht tatsächlich davon aus, dass es allerhöchstens einer von der Roten Hand gewesen sein könnte.
Bei der Roten Hand kriege ich übrigens nebenbei noch so harte Nazgul-Vibes.
Ja, das waren aber 9.
Ja, ich weiß. Man muss es ja nicht so genau kopieren.
Und die waren ja auch schwarz und nicht rot. Also es ist jetzt, ne? Ja, aber Nazgul-Vibes auf jeden Fall, ganz klar. Dann ist Simon halt sehr verwirrt, weil er sagt, ja, ich dachte aber doch, Ineluki und die Rote Hand sind tot. Und dann kriegen wir halt eigentlich erst nochmal den Nachschlag der Geschichte von Janauga, der dann einfach erzählt, ja, tot im Sinne, dass ihre irdischen Gestalten vergangen waren, aber irgendetwas von ihnen hat überlebt. Und das war halt schließlich tatsächlich auch der Grund, warum dieser Bund der Schriftrolle gegründet worden ist.
Dieses Wissen,
womit wir da jetzt diesen riesengroßen Bogen geschlagen hätten, womit wir dann jetzt wieder bei Eärzahnfis Kerne angekommen sind. So, das war nämlich derjenige König auf dem Hochhorst, der dann diesen Bund der Schriftrolle begründet hat.
Er muss aber dann auch relativ lange regiert haben, oder? Vorhin hatten wir irgendwas von 200 Jahren. Ja, da steht jetzt wieder irgendwie 300 Jahre. Vor 300 Jahren hat er den Bund der Schriftrolle gegründet. Also
Nee. Also, vor 500 Jahren ist Assur gefallen.
Mhm. Ah, 200 Jahre
200
danach.
Jahre Danke, danach. Jetzt,
ja. Gut.
300 was? Jahre danach hat Eärzahn den Bund der Schriftrolle gegründet, was von der quasi jetzigen Zeit unserer Handlung her eigentlich 200 Jahre zurückliegt. Es ist ein bisschen dieses, in welcher Zeitschiene befinden wir uns hier gerade? Jetzt habe ich gerade Doctor Who-Vibes.
Okay, also. Aber Janauga hat anscheinend den Eindruck, dass Ineluki jetzt von den Nornen-Weißfüchsen unterstützt wird und mit der Roten Hand zurückgekehrt ist, wenn auch in veränderter Gestalt.
Darf ich erst noch was anderes dazwischen schubsen?
Ja, darfst du.
Oder? Also, Eärzahn Fis Kerne, der den Bund der Schriftrolle gegründet hat, das hat er getan, weil der unter dem dann inzwischen gebauten Hochhorst, jetzt darf ich sagen, Dinge gefunden hat, die ihn haben begreifen lassen, dass Ineluki halt eben nicht für immer verschwunden war.
Also ich weiß ja nicht, was Eärzahn da gefunden hat, aber nachdem Simon da unten war, war es schon ziemlich nachvollziehbar. Wenn er als dann da unten was Ähnliches vorgefunden hat, wie Simon da durchlebt hat. Ja, wir haben irgendwo noch aufgeschrieben, dass selbst Iskrimnur das Fluchen mit den alten Göttern vergeht und dass er jetzt eher das Beten anfängt. Also diese Stimmung ist jetzt, glaube ich, bei allen ein bisschen gekippt. Die sind jetzt alle ein bisschen ernüchtert. Und jetzt stellt sich eher die Frage, warum Elias vorgeschoben wird und Ineluki nicht selber auftritt. Aber da ist dann eher so dieses... Ja.
Also erstmal finde ich jetzt mal wichtig, an diesem Punkt ganz klar zu sagen, Ineluki ist ursprünglich ein Sithi gewesen, der jetzt aber auf der Seite der Nonnenkönigin steht.
Mhm.
So, das ist das eine. Wie das zusammenhängt, bis wir das rauskriegen, es dauert noch ein bisschen. Wieso, weshalb, warum und auch wie die Sithi und die Nornen zusammenhängen. Aber ne, um das mal ganz klar zu formulieren, ursprünglich war er ein Sithi-Prinz, der sich jetzt ob der Nornenkönigin untergeordnet hat oder sie sich ihm zunutze macht oder er sich ihr, wie auch immer. So, und was hattest du jetzt gesagt? Wo hatte ich da eingehakt? Ich habe gerade den Faden verloren, Entschuldigung.
Alles gut. Weil die Frage ist, warum Elias vorgeschoben wird, wenn doch eigentlich das der richtige Feind Ineluki ist. Aber da erklären sie sich, glaube ich, eher so, dass man sagt, naja, wenn die Menschen sich gegenseitig zerfleischen, dann haben wir hinterher weniger Arbeit.
Ja, und auch diese Sache, die der, wie heißt der, der von Tinset, Eselbahn? Nee, Eselfers. Warum heißen die eigentlich alle so ähnlich? Ealstan, Eselfers, Eselbahn. Ja, Eselfers von Tinset. Der bringt halt die Theorie auf, dass es halt so ist, der betrachtet auch mal den zeitlichen Gesamtrahmen. Das heißt, naja, ob er das betrachtet oder ob das nur so eine Idee ist, die ihm da im Kopf rumwabert, das weißt du halt auch nicht. Aber jedenfalls vertritt er die These, dass es anscheinend oder vielleicht auch so sein kann, dass Ineluki so lange Zeit braucht, um wieder Kraft zu sammeln. Und dass es natürlich nichts Besseres gibt, als selber Kraft zu sammeln und meine Feinde quasi gegeneinander antreten zu lassen, damit die sich schon mal gegenseitig dezimieren. So. Und letzten Endes stellen sie halt fest, dass das, was Ineluki will, nichts anderes ist als Rache. Und zwar Rache an dieser Menschenrasse, die ihm dieses Leid gebracht hat, die ihm den Hochhorst oder Asur weggenommen hat, die ihm die Familie weggenommen hat, die ihn umgebracht hat. Und dieser Hass ist halt wohl anscheinend auch das, was Ineluki die ganze Zeit über am Leben gehalten hat.
Mhm. Ja? Ich schmunzel nur, weil ich muss gerade an einen anderen Bösewicht denken, der anscheinend auch nur noch von seinem Hass, der wird nicht genannt. Der, dessen Name nicht genannt werden darf. Entschuldigung.
Ich höre im Moment einen Podcast, wo jedes Mal, wenn eine Harry-Potter-Analogie kommt, da muss dann Schnaps getrunken werden. Also dann gibt es Shots. Da. Ich möchte das auch nicht einführen. Aber ich musste jetzt gerade denken, okay, bei Danny und Brad gäbe es jetzt wieder einen Shot, weil Harry Potter. Ja. Die podcasten auch zusammen im Wohnzimmer. Also da geht das auch noch einfacher. Wir machen das ja immer remote, ne?
Ja, also wenn ich bei jeder Anspielung auf irgendein anderes Fandom...
Nur bei Harry Potter.
Gut, da halte ich mich ja zurück.
Josua vertagt dann nämlich den Rät. So nach dem Motto, wir haben hier jetzt erstmal alle ganz, ganz viel, was wir jetzt, worüber wir jetzt nachdenken müssen.
Wer kam nicht zu Wort?
Miriamel. Mhm. Ja, danke. Binabik fragt den Simon dann wohl, du komm, wir gehen jetzt mal eine Runde mit Krantaka vor die Tür. Weil auch Binabik meint, er müsste jetzt mal nachdenken. Und dann fällt Simon ein, du sag mal, Binabik, als wir damals bei Geloe waren, erinnerst du dich noch an diesen Traum auf der Traumstraße von der Sturmspitze und von diesem Buch? Ja, sagt Binabik dann wohl. Und das ist halt dieses Buch, Duswardenwirt von Nisse. Und das ist halt genau eines der Dinge, über die der Troll nachdenken muss.
Mhm.
Und damit verlassen wir Naglimund.
Szenenwechsel mal zu einer ganz anderen Sichtweise.
Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, yay, neuer Point of View, willkommen im Kopf von Prürates. Da wollte ich eigentlich nie hin, aber...
Wollte ich gerade sagen, okay, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Aber auf jeden Fall eine ganz neue Sichtweise. Also befinden wir uns irgendwo, wo wir quasi so halbwegs vielleicht in diesem Kapitel schon mal waren, in den Schmieden des Hochhorstes. Ja, also Schmiedegießerei...
Genau. Wir werden hier ein bisschen so darüber im Dunkeln gelassen, mit wem sich Prürates da trifft, zumindest erstmal. Es ist halt nur so, dass er da den Aufseher sucht und dass er mit diesem Aufseher überhaupt nicht zufrieden ist, weil der König nämlich seine Belagerungsmaschinen nicht fertig kriegt. Weil der König nämlich in 10 Tagen ins Feld ziehen möchte. Hattest du da schon einen Verdacht, wohin der König denn ins Feld ziehen würde oder könnte oder wollte?
Das heißt Verdacht. Ich hatte das jetzt irgendwie als Gesetz gesehen, dass das ein Naglimund sein muss.
Irgendwo 2 Seiten später wird auch gesagt, dass es nach Naglimund geht.
Ja, also ich sage jetzt mal, das ist, bleibt fast nichts anderes übrig. Wohin denn sonst? Mhm. Also was könnte ich sonst? Nabbern wäre unlogisch, weil da versuchen wir es ja noch auf die diplomatische Schiene. Genauso wie Hernistier versuchen wir es noch mit Drohungen. Die Rimmersgard gehört ja jetzt quasi Skali von Karlskrücke, bleibt ja sonst nichts mehr übrig. Also so aus Elias Sicht. Und daher, ja... Der Aufseher hat mich dann etwas überrascht.
Ja.
Den hätte ich an der Stelle nicht erwartet. Hat jetzt allerdings ein vernarbtes Gesicht und er hat ein Auge verloren.
Mhm. Kannst du dir vorstellen, also ja. Für unsere Zuhörenden, es handelt sich um Inch, den früheren Gehilfen von Dr. Morganis. Und ja, das mit dem Auge und dem vernarbten Gesicht, denke ich, sind die Narben, die er sich zugezogen hat, als er in Dr. Morganis Studierstube war, als die halt in Flammen aufgegangen ist. Ne?
Ja. ich war da, soweit ich das im Hinterkopf habe, war er da dabei und macht halt Sinn. Also meinem Kopf hat sofort gemacht, er hat das überlebt. Und nachdem er jetzt halt quasi ihn schon ein bisschen vorher unterm Hintern gemacht hat, um hier mal bei Metaphern zu bleiben, verlässt er auch die Gießerei wieder und läuft Elias über den Weg. Und das war wieder so eine Stelle, wo ich mich auch ein bisschen gewundert habe, weil der Pyrates ist ja sonst eigentlich mehr so der beherrschte Typ, aber Elias scheint ihm unheimlich zu sein. Das hätte ich jetzt von Pyrates nicht unbedingt erwartet.
Mhm. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, dass der König Elias wohl, seitdem er dieses Schwert hat, für alle unheimlich geworden ist. Andererseits finde ich auch tatsächlich, dass Pyrates ihn teilweise auch behandelt wie ein kleines Kind, ne? Also, Pyrates, ich kann nicht schlafen und ja, aber diese ganze Verantwortung, die auf eurer Schulter liegt und Elias will ja auch Meriamel zurückhaben, alles andere ist ihm ja wohl quasi egal. Alles Übrige werde ich zu Staub zertreten. Meriamel ist das einzige Werkstück, das ich aus den Scherben des Hauses meines Bruders retten werde.
Ach, bei dir steht Werkstück?
Wertstück.
Ach, Wertstück, okay.
Ja.
Bei mir steht Kostbarkeit.
Ah, okay.
Ja, ich weiß nicht, Elias macht einen extrem verpeilten Eindruck. Also wirklich, als hätte er sie nicht mehr alle beisammen.
Was allerdings wieder dieser Behauptung von Meriamel untermauert, die halt sagt, der ist verrückt geworden. Der ist nicht mehr er selber, ne?
Momentan ja. Und dabei ist ja Meriamel sogar noch geflüchtet, bevor Elias das Schwert bekommen hat. Also muss es ja jetzt noch mal schlimmer sein.
Und wir erfahren hier jetzt auch noch, was mit Ingen Jäger ist. Und dass Elias auf jeden Fall weiß, wer Ingen Jäger ist und was da los ist. Denn Elias fragt Pyrates, was ist denn eigentlich mit diesem Ingen Jäger? Er hat doch meine Tochter nicht gefunden und ist auch nicht zurückgekehrt. Wo ist denn er jetzt eigentlich?
Er jagt immer noch den Zauberland.
Mhm.
Oh. Jetzt macht das hatte ich vorher nicht so deutlich. Es ist persönlich geworden.
Mhm.
Aha.
Mhm. Mhm.
Macht Sinn, ja.
Mhm. Mhm.
Ja, der liebe Elias ist schlaflos auf dem Hochhorst, ja. Also er hofft dann auch, dass es so verleiht, es kommt einfach so. Was auch immer nicht.
Was, schlaflos auf dem Hochhorst?
Ja. Und nachdem dann der König wieder davon gleitet und Pyrates ihm hinterher guckt, ja, damit verlassen wir das Kapitel.
Kapitel 34. Vergessene Schwerter. Bevor wir jetzt mal so in dieses Kapitel einsteigen. Vergessene Schwerter. Das Buch heißt im Englischen Memory, Sorrow und Thorn. Wir wissen inzwischen Leid, Jingitsu und Dorn, Schrägstrich, Thorn.
Mhm.
Vielleicht erfahren wir jetzt mal was über dieses Memory.
Mhm.
Deswegen, das klingt so, vergessene Schwerter.
Vergessen hätte ich jetzt eher weniger gesagt, ich hätte eher gesagt verloren, aber gut.
Verloren sind sie ja eigentlich nicht. Es ist nur das Wissen darum, ja, wobei eigentlich beides, ne? Sie sind verloren und vergessen, oder?
Mhm. Irgendwie schon.
Irgendwie schon, ne? Mhm. Okay. Wir starten mit der Herrin Vara.
Die stinksauer ist. Denkt ja auch mit den Worten an, Vara war wütend.
Ja, wäre ich aber an ihrer Stelle auch. Und sie hat auch, also man muss es auch mal aus ihrer Sicht sehen. Sie ist halt eine Fremde, sie ist eine Slithing-Frau, sie ist am Hof des Prinzen von Erkünland. Sie spricht die Sprache anscheinend noch nicht so ganz ohne Probleme und sie ist natürlich auch überhaupt nicht an dieses höfische Leben gewöhnt.
Ja, Vara, dann sprechen wir mal über Vara. Also die ist, ja.
Sie ist in ihrem Stamm selber eine hochgestellte Persönlichkeit gewesen. Wir haben ja gehört, sie ist die Tochter von einem Stammesfürst.
Mhm.
Aber das ist natürlich ganz was anderes als Prinzessin auf dem Hochhaus wie Meriamel zum Beispiel.
Ja,
und dass da natürlich Welten aufeinander prallen.
Warum ist sie überhaupt da? Also, so wie es bisher klang, ist sie ja mehr oder weniger so eine Konkubine. Was aber für die Tochter eines Stammesfürsten eher sag ich jetzt mal, unter ihrem Stand wäre. Also fände ich jetzt eher quasi als Beleidigung, wenn sie nur die Geliebte von Josua wäre. Wobei Josua mir nicht den Eindruck macht, als wäre er der Mann, der sich 5 Frauen an jeder Hand hält oder überhaupt eine Konkubine hält. Seine Ehefrau scheint sie aber auch nicht zu sein, weil wir hatten ja, bevor wir Naglimund waren, haben wir ja gefühlt nie was von ihr gehört. Und ich weiß nicht, was zwischen den beiden abgeht. Liebe ist es nicht. Also, ich habe jetzt, wie lange drauf gewartet? 1 Stunde auf dieses Schild gewartet. Kein Kommentar. Auch als, am Schluss, als sie dann abrauscht, sagt dann auch, ich hasse eure Art, nur an die Vergangenheit zu denken. Alte Bücher, alte Schlachten, alte Geschichte, ihr Mund verzog sich und alte Liebe. Ja, Theorie, Frau von Elias und so, ne? Lass es mal so stehen. Ja, ich weiß schon, kein Kommentar.
Hylissa, du spielst auch ja, Hylissa an. Ja, ihres Zeichens die Mutter von Miriamel und die Frau von Elias. So, nur damit wir das jetzt hier...
Ich war mir nicht sicher, aber dann habe ich den richtigen Namen aufgeschrieben, ja. Ja. Nee, aber ich frage mich immer noch, warum Bara da ist. Ist die quasi so eine Art, weiß nicht, Kriegsbeute, weil ja, oder Erstattung, weil Hylissa versehentlich umgebracht wurde?
Also, nein. Vara ist dort, weil sie aus den Frissingen weggelaufen ist. Sie sollte nämlich verheiratet werden.
Mhm.
So, und mit den Fakten lasse ich dich jetzt mal alleine, weil, ne?
Also es ist tatsächlich schon,
es ist jetzt tatsächlich schon so, dass die beiden eine sehr hitzige Beziehung führen. Ob das Liebe ist, keine Ahnung.
Weil, ja. Also, dann geht aber die Hitzigkeit eher von ihr aus, weil
Josua ist schon eher so, der will sich eigentlich gar nicht streiten. Der will auch eigentlich seine Ruhe haben, der will auch eigentlich Vara jetzt nicht vor die Tür setzen oder irgendwie demütigen. Der sagt nur,
der will auch keinen Krieg führen.
Der will eigentlich nur seine Ruhe haben. Also wenn es nach Josua ginge, würde der sich in irgendeinem Archiv verkriechen, in irgendwelchen Büchern lesen und dann den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Tatsächlich. Der will auch nicht König sein. Das hat er ja auch gesagt. Ich will das eigentlich gar nicht. Aber er ist nun mal tatsächlich der zweite Sohn und damit, man muss ihm zugutehalten, dass er sich seiner Verantwortung stellt.
Und wo Ostenart da ist. Weil er sieht ja, hier läuft was falsch.
Ja, ja. Er tut das nicht gerne, ja. Wir werden auch am Ende irgendwann nochmal einen Punkt haben, wo halt tatsächlich nochmal so ein, wo du denkst, okay, er wollte es wirklich niemals. Also die Krone von Osnard.
Ja, ja, also sagen wir so, Josua kaufe ich das tatsächlich ab, weil er ja wirklich immer wieder sagt, ja, ich hätte gern eine andere Alternative, aber...
Ja, das Problem ist halt einfach tatsächlich, dass ihm die Alternative / weitere Brüder fehlen. Das ist einfach so.
Ja, es ist, was heißt, ja, er könnte sich ja trotzdem in irgendwelchen Archiven verkriechen, könnte was nach Nabban in irgendeine Bibliothek gehen und auf Nimmersewiedersehen verschwindet. Aber das macht er ja dann auch nicht.
Ja, er sieht es dann tatsächlich ein, dass irgendwas passieren muss und wenn es kein anderer macht, dann muss er es machen. So, ne? Ja. Also er beißt da quasi in den sauren Apfel. Wenn auch widerwillig, so. Und was das mit Vara angeht, ja. Vara ist schwierig.
Ja, also eine einfache Person scheint sie definitiv nicht zu sein. Sie ist auf jeden Fall, wie soll ich sagen, ja, eine starke Persönlichkeit auf jeden Fall.
Ja.
Also ist sie nicht. Ja, geht auch davon aus, dass alle anderen sie hassen, also zumindest die anderen Damen, aber sie ist halt, glaube ich, auch nicht so der Typ, ähnlich eigentlich wie Miriamel, die sich hinsetzt und irgendwelche Stickarbeiten macht.
Mhm. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sie sich ja anscheinend mit Miriamel relativ gut versteht, weil die beiden sind ja zusammen dann beim Rät aufgetaucht. Also vielleicht ist da auch eine Verbindung, wer weiß. Ne? Jedenfalls, also Vara soll eigentlich nur... in Anführungszeichen vor die Tür gesetzt werden, weil Josua sich mit den Schriftrollenträgern beziehungsweise den Nicht-Schriftrollenträgern, aber den in Anführungszeichen Erben der Schriftrollen und Vater Strangiat beraten will. Also Janauga, Binabik und Vater Strangiat. Und weil das Vara halt in dem Sinne nichts angeht, meint er halt, sie soll gehen. Wobei ich jetzt auch denke, ja, rausschmeißen muss er sie deswegen eigentlich auch nicht. Also, aber gut.
Ja. Nach dem, was später noch kommt, vielleicht ist es trotzdem besser so.
Ja.
Ja, auf jeden Fall ist sie abgerauscht. Binabik, die anderen sind da. Und sie beraten sich jetzt. Ja, Vaters Drangert ist in all den Jahren zum ersten Mal in den Privaträumen des Prinzen. Ja, der schaut sich erstmal die Wandteppiche in Ruhe an. Ja, und seit die letzten Tage hat anscheinend Beenerbeek, zumindest an dem Zeitpunkt, wo es ihm besser ging, mit Vaters Drangert mal die ganzen Burgarchive durchforstet. Tatsächlich auch auf der Suche nach irgendwelchen Hinweisen, was dieses Buch, das Vermächtnis der Schwerter, betrifft.
Ja, und es stellt sich raus,
auch Janauga hat davon geträumt.
Genau.
Auf jeden Fall machen sie sich dann auch dran, weil, ich weiß nicht, ich schätze mal, Vaters Drangert müsste das Manuskript von Morgannis mitgebracht haben.
Mhm.
Weil in dessen Händen haben wir es zuletzt gesehen. Wir wussten zumindest,
dass er hatte sich ja aus dem Rucksack geholt, der unter Simons Bett, / Strangyards Bett lag.
Genau, und das ziehen sie jetzt auch mit als Quelle daran. Weil anscheinend hat in dem Buch, weil dieses Vermächtnis der Schwerter ist ja das Buch, das wir ganz am Anfang vor der Geschichte hatten, wenn mich nicht alles täuscht, das von Nisse geschrieben wurde.
Ah.
Um das mal allen unseren Hörenden in Erinnerung zu rufen.
Ja, genau.
Genau, und aus diesem Buch scheint, also zumindest scheint Morgannis ja Zugang zu dem Buch gehabt zu haben, bevor es ja verschwunden ist.
Oder zumindest zu einem Teil davon.
Okay, weil er zitiert daraus.
Richtig.
Ja. Drangyard bekommt noch ein Kompliment für seine Bibliothek.
Ich mag Drangyard.
Ja, ich fand auch süß. Das ist diese Stelle, so sehr freundlich, sagte der Archivar und drehte sich zur Wand, als studiere er einen der dort hängenden Teppiche, damit das unziemliche Erröten der Freude auf seinen Wangen nicht seinen Ruf als nüchterner Historiker gefährdete. Ich finde das sehr süß. Wie so ein junges Mädchen, das er da errötet. Ja, und wir bekommen dann aber auch nochmal so Ausschnitte aus Morgannis Buch, / die Zitate von Nisse, was er eben...
Nisses,
Entschuldigung.
Macht nichts, alles gut. Du hattest es nur vorhin auch schon gesagt, ich denke, einmal. Nein, und tatsächlich geht es dann darum, dass Nisses wohl anscheinend von 3 Schwertern berichtet.
Wir gehen, glaube ich, alle Schwerter der Reihe nach durch, weil, also sagen wir es mal so, von Leid wissen wir ja, was mit dem Sache ist. Als nächstes geht's um Dorn, das angeblich ja mit Camaris verschwunden ist. Und eigentlich geht's jetzt erstmal darum, wie Dorn überhaupt entstanden ist. Weil anscheinend mal auf unsere Seite, auf unsere Zeit übersetzt, ein Komet eingeschlagen ist in den Tempel, vor dem der große Osiris Aedon kopfüber aufgehängt wurde. An einem Baum.
Okay. kurz um das einzusortieren. Also. Das Ganze hat stattgefunden in Naban.
Mhm.
Und Osiris Aedon ist derjenige, der diese edonitische Religion begründet hat. Man kann halt schon sagen, dass es eine sehr große Analogie zum Christentum hat. Osiris Aedon wurde halt am Baum aufgehängt und zwar kopfüber, nicht am Kreuz und aufrecht. Gut. Aber ansonsten sind wir da mit relativ parallel, also mit ganz vielen Sachen parallel, auch dass es Bischöfe, Döme und Ähnliches gibt.
Ja, mal ganz abgesehen davon, dass er halt auch vor einem Tempel, also mit den damaligen anderen Priestern von irgendwelchen anderen Religionen quasi Streit hatte. Also das kommt da schon. Wir hatten ja schon an der einen oder anderen Stelle diese Erklärung an den des Glaubens.
Ja.
Und wie gesagt, er wurde vor diesem Tempel eben aufgehängt und zu dieser Zeit ist dann anscheinend auch noch dieser Tempel explodiert.
Zumindest der ist in den Tempel eingeschlagen.
Ja, genau. Also wie gesagt, ich gehe davon mal, ich weiß nicht, wie sie es nennen, aber für mich hört sich das nach einem Kometen an.
Mhm.
Steht ja auch was von Himmelsmetall da. Ach genau, ein Flammenstern kam vom Himmel. Und aus diesem Himmelsmetall wird dann eben ein Schwert geschmiedet. Und dazu würden auch noch aus, ich gehe mal davon aus, aus den Geißelzweigen, also ähnlich wie bei Jesus, wird dann halt auch noch anscheinend Osiris Aedon hängend gefoltert. So hört sich das zumindest für mich an. Zumindest interpretiere ich das da rein, weil Geißelzweige. Musik.
kurz für unsere Zuhörenden. Wir mussten mal gerade einen Neustart machen und deswegen setzen wir jetzt auch nochmal neu an und erklären also nochmal die ganze Geschichte, wie das jetzt mit Dorn war. Also Kurzfassung, da kam ein Meteor vom Himmel, hat einen riesen Krawumms gemacht und dann haben die aus
Tempel kaputt.
Tempel kaputt, haben die aus dem Meteor dieses Schwert Dorn geschmiedet und weil es halt an der Stelle war, an der Osiris Aedon hingerichtet worden ist und sie diesen Dornenkranz benutzt haben, heißt das Schwert halt Dorn.
Ach, Dornenkranz. Davon geht, ja, okay. Ja, diese Überleitung von Jesus habe ich nicht so wahrgenommen.
Geißelzweige.
Ja, habe ich mich eh gewundert.
Manche Dinge sind halt so offensichtlich, dass man dann manchmal auch nicht drauf kommt, ne? Jedenfalls, ist in Nabban passiert. So, und deswegen ist das Schwert, das Bitte?
Jetzt macht Dorn auch Sinn, danke.
Ja, bitte, gerne. Macht ja nichts. Manchmal fällt der Groschen einfach langsamer. Aber das ist jedenfalls das Schwert, jetzt ist es das dritte Mal, dass ich das sage, das innerhalb des Herrschergeschlechts von Nabban weitergereicht worden ist. Und zwar immer vom Herzog auf den ältesten Sohn, also immer in der herrschenden Linie weitergereicht worden ist. Deswegen ist es nämlich auch das Schwert von Camaris geworden, denn Camaris ist ja der Prinz von Nabban gewesen, bis er denn dann verschollen ist. Und erst dadurch ist es halt so, dass Leobardes auf den Thron des Herzogs gekommen ist. Ja, was möchtest du sagen?
Frage, haben wir vorher schon mal davon gehört, dass Camaris ertrunken ist?
Ja, haben wir.
Gut.
In der Bucht von irgendwo da unten, unten im Süden. Vor irgendeiner Küste. Ich hätte fast gesagt Firanos, aber in der Bucht von Firanos, vor Harcha.
Gut, wenn du das sagst.
Haben wir schon von gehört, definitiv. Also zumindest haben wir davon gehört, dass er verschollen ist und dass er ertrunken ist.
Das wahrscheinlich mit zu den Dingern, wo ich mir gedacht habe, naja, so wichtig kann das nicht sein, das muss ich mir nicht merken.
Okay, doch, das hättest du mir merken sollen. Das Sollte war wichtig.
Ja, aber sie gehen davon aus, dass er das Schwert dabei hatte.
Genau. Und deswegen ist dieses Schwert jetzt auf dem Grund des Meeres. So, also, wir haben drei Schwerter. Wir haben Dorn, liegt auf dem Meer. Wir haben Light/Yingizu auf dem Hochhorst. Und jetzt kommen wir zum großen Geheimnis, nämlich dieses vermaledeite dritte Schwert. Hast du dich eigentlich noch nie gefragt, wieso wir noch nie über dieses dritte Schwert gesprochen
haben? Doch, schon öfters. Mein Kopf hat immer versucht, irgendwie diese Linie Hellnagel mit reinzubringen, was aber nie funktioniert hat. Ganz abgesehen davon, gibt schon viele Parallelen auch zwischen Dorn und Hellnagel, finde ich.
Aha, erzähl.
Naja, wir hatten, Hellnagel hat ja auch diesen, ein Splitter des einzig wahren Richtbaumes mit drin.
Mhm.
Deswegen.
Okay.
Und deswegen
und
kam
einen Fingerknöchel von Ealstan Fiskerne.
Ja, siehst du? Also, ja, vielleicht war das der Versuch, sowas wie Dorn zu kopieren, wobei es kann ja auch nicht. Ja, doch. Ja, aber ja, mir hat das
irgendwie passt, die ganze irgendwie Zeit. Passt das nicht, oder?
Nee, so hundertprozentig also. Hat es nicht gepasst.
Siehst du, und jetzt lüften wir das Geheimnis des dritten Schwertes. Denn dieses dritte Schwert hat überhaupt nichts, kommt quasi aus dem Nichts. Und zwar ist es ein Schwert, das tatsächlich. Ich muss jetzt gerade mal blättern, wo die Stelle war.
Das kam mit König Elvrid Udun.
Ich habe nur gerade die Stelle im Buch gesucht, deswegen.
Ja, da hilft dir halt wenig, wenn ich dir meine Seitenzahl sage, weil die sind ja unterschiedlich.
Welche Seite hättest du jetzt im Angebot?
694.
Ich bin erst auf 676. Okay, das bringt nicht wirklich was. Es hätte ja sein können, dass es aus irgendwelchen Gründen trotzdem passt. Jedenfalls, also mit König Elvrid Udun.
Ich habe übrigens ein bisschen gebraucht, bis ich das mit Elfrids Haller in Verbindung gebracht habe.
Das habe ich jetzt hier als nächstes stehen. Okay, also König Elvrid, Elvrid ist derjenige von den Rimmersmännern, der halt aus dem Westen mit den Schiffen kam und in Ostenart gelandet ist. Genauer gesagt in Seegard, das hatten wir nämlich, glaube ich, auch schon mal, weil in Seegard sind ja diese Schiffe beerdigt. Du erinnerst dich?
Ja, da hattest du mal was erzählt.
Gut, so. Elvrid und Elvrids Halla. Deswegen heißt dieser Ort Elvrids Halla. So. Und es ist tatsächlich so, dass die aus Isengard kamen oder Isengard, je nachdem, wie man es ausspricht. Ne?
Ja, und dieses Isengard erinnert mich dann tatsächlich
an Isengard.
Nein.
Sondern?
Edge? An Asgard.
Ja, aber das ist doch alles etymologisch gleich, ich meine.
Ja, aber nachdem wir die Rimmersmänner auch mehr so nordisch-keltisch so angelegt sind, klingelt bei mir dann Asgard. Das ist der Wohnort des Göttergeschlechts der Asen in der Edda.
Ja.
So, damit wir hier nochmal ein bisschen Bildungspodcast reinbringen. Ja,
aber ja, jedenfalls ist es halt tatsächlich so, dass dann König Elfrid gesagt hat, hier Leute, also diese Schiffe, wir benutzen die ja nicht mehr, die haben wir jetzt beerdigt, weil wir wollen nicht mehr übers Meer ziehen, weil Rimmersmänner und Meer, das werden wir im Laufe dieser Bücher noch merken, Rimmersmänner mit Meer, die haben es nicht mehr so miteinander. Das war wohl mal so, aber nein, das ist jetzt definitiv nicht mehr so. Und die ließen dann aus diesem eisernen Kiel des Drachenbootes, mit dem sie da angekommen sind, auch ein Schwert schmieden. Herrgott.
Die Dauer.
Ja, wir sind ja jetzt auch schon anderthalb Stunden dabei und es ist noch kein Ende absehbar. allerdings haben die Rimmersmänner das nicht selber gemacht, sondern haben das übertragen an die Dwerninge. So, wo haben wir denn die Dwerninge schon mal gehabt?
Wo, weiß ich nicht mal, wir hatten sie schon und das waren harte Zwergen-Vibes. Also die haben mich sehr, ich glaube, die sind auch so Schmiedemeister und so. Ich weiß nicht, wann wir sie die erwähnt hatten, aber sie erinnern sehr an die Zwerge, was Sinn macht, weil Englisch haben wir ja Dwarfs. Dwerninge klingt ähnlich. Außerdem kommt hier schon wieder harte Silmarillion durch. Weil tatsächlich gibt es irgendeinen Elbenkönig, nagel mich jetzt nicht auf den Namen fest, der von den Zwergen was hat schmieden lassen und dann nicht zahlen wollte und dann die Zwerge erschlagen hat. Weswegen im Herr der Ringe von Tolkien Zwerge und Elben sich nicht leiden können. Und das passiert ja hier auch.
Ja.
Der gute Elfrid will ja auch nicht zahlen.
Genau. Und er schlägt den armen Schmied, den armen Dwerning. So, und im Gedenken an das Ankommen in Ostenart wurde dieses Schwert Minneja genannt. Und das ist auf Deutsch Gedenkja oder auf Englisch dann halt Memory. Mhm. Womit wir dann jetzt mal tatsächlich den Titel Memory, Sorrow and Thorn zusammensortiert haben. Mhm. So, Halleluja, das dritte Schwert ist aufgetaucht. Hurra!
Aber ja, tatsächlich ja gut, in dem Moment, das Schwert ist tatsächlich vergessen gewesen irgendwie. Weil von dem haben wir ja bisher noch nie was gehört. Ja, auf jeden Fall kommen wir hier dann auch nochmal, fassen Sie jetzt zusammen, wir haben drei mächtige Schwerter. Und dann kommt noch ein paar Verse von Ende der Schriften des Wahnsinnigen. Und einen Absatz davon, der kommt mir sehr bekannt vor. Oder den kann ich sehr gut zuordnen, den mittleren. Soll ich alles vorlesen oder nur einen Teil?
Nee, wir fangen mit dem ersten an, weil das erste müsstest du eigentlich auch können. Wenn Rauhreif Klaves Glocke deckt und Schatten auf der Straße geht. Die Klaves Glocke hatten wir. Du erinnerst dich an dieses Kapitel, in dem wir so gesagt haben, boah, einmal quer durch Ostenart. Kapitel 28, Graf Eolair trifft sich mit Vater Dinivan. In der sankelanischen Magistrevis.
Hat die Glocke nicht zum Mittagessen
gehört? Der dann die Klaves Glocke zum Mittagessen klingelt. Oder irgendwie sowas ähnliches jedenfalls. Ah. Lass mich mal gucken. Kapitel 28. Ich such's uns mal schnell raus. Das war das Kapitel, wo wir gesagt haben, boah, jetzt einmal quer durch Ostenart und keiner war. Oder Kapitel 27, jedenfalls da irgendwo. Rommeln aus Eis, genau. Das war's. Dieses Kapitel, wo wir erst bei Megwin waren und dann bei Tiamak.
Ja, die klävische Glocke ruft die Mittagsstunde, erklärt Vater Dinivan.
Ja.
Ja, okay. Also,
ja? Also die Klaves Glocke in der sankelanischen Edonitis. Das heißt, wenn es in Naban anfängt zu schneien und zu frieren.
Was offensichtlich relativ unwahrscheinlich ist, weil da ist ja eher warm.
Mhm, genau.
Und Schatten auf der Straße geht.
Das muss ich halt wahrscheinlich auch irgendwie einfach nur reimen.
Also, ja, also sagen wir so, das wäre jetzt eher so vor Prophezeiungen, die noch nicht eingetreten sind. Aber wer weiß, was noch kommt. Mhm. Und das Brunnenwasser schwarz sich fleckt, drei Schwerter müssen dann zurück. Mhm. Also die drei Schwerter haben wir ja schon geklärt. Mhm. Aber die drei Sachen sind ja noch nicht eingetreten.
Aber das nächste dann.
Genau. Wenn Bucken kriechen aus der Gruft, der Hune steigt vom Berg herab, wenn Albtraum raubt dem Schlaf die Luft, drei Schwerter müssen dann zurück. Und da muss ich sagen, das hatten wir alles drei schon. Also ja. Wir hatten die Bucken, die Simon angegriffen haben. Er ist dem Hunen begegnet, der vom Berg herabgestiegen ist. Und ja, wenn Simon keine Albträume hat, wer dann? Und dann hätten wir noch die dritte Strophe. Der Zeitennebel zu verwehen, zu wenden harten Schicksalsschritt, soll frühes, spätem widerstehen. Drei Schwerter müssen dann zurück.
Ja.
So. Also es ist schon irgendwie die Aufforderung, die letzte Strophe irgendwo, bevor damit alles verhindert werden kann, müssen die Schwerter zurück. Ich weiß zwar noch nicht so ganz zurück, wohin, aber lassen wir das mal so stehen. Wir brauchen sie ja erstmal.
Ich wollte gerade sagen, also letzten Endes müssen wir uns ja mal ganz klar vor Augen führen. Also Elias hat Leid, Dorn, keine Ahnung, wo es geblieben ist, Minia hatten wir bisher noch gar nichts von gehört. Und dann passiert halt tatsächlich etwas so nach dem Motto, also ja, die Gelehrten sind sich da, also die Gelehrten, Binabik, Janauga, Strangiat und Josua sind sich da relativ einig, okay, wir müssen jetzt hier mal echt nochmal weiter forschen und weiter gucken, was da jetzt so Sache ist. Und nachdem Josua dann so ein Momentchen in sich gegangen ist, hat er dann eine, also ich nenne es mal Eingebung, ich finde die Idee nämlich tatsächlich ziemlich genial. Er sagt nämlich, wenn ich das heute Abend meinen ganzen Baronen in der Halle klar machen muss, dann brauche ich Iskrim nur auf meiner Seite. Das heißt, er schickt nach Iskrim nur, damit sie den schon mal einweihen können, damit der halt Bescheid weiß. Und, was ich dann halt auch sehr schlau finde, tatsächlich, um ihn zu befragen, ob er denn irgendwie eine Ahnung hat, was mit Elvrids Schwert passiert ist.
Was er Sinn
Weil
macht.
Weil also er ist ja ein Rimmersmann aus Elvrids Halle. So. Wen sollte ich denn dann fragen, wenn nicht den? Es liegt irgendwie ziemlich nah, ne?
Ja. So. Iskrim nur kommt natürlich auch. Er hat gerade seine Frau begrüßt. Finde ich so ein süßes, herziges Detail. Also er hängt ja schon sehr an seiner Gudrun.
Die beiden, Die sind auch so ein richtig, also ich kann mir das echt vorstellen, wie so ein richtig altes Ehepaar, ne? Also ein Ehepaar im Sinne von, die halt auch so aufeinander eingespielt sind, dass die sich auch ohne große Worte verstehen oder so, ne?
Und er hat also, zu Hause nichts zu sagen.
Ja, na, hallo, haben das nicht alle Männer? Ach so, wir sollten das vielleicht nicht so laut im Podcast rausposaunen.
Ich kenne Männer, die dazuhören.
Meiner ja nicht.
Ich bin auch immer ganz vorsichtig, was meine Kommentare zu diversen Teenies betrifft.
Ja, ja, nein, alles gut.
Ja, aber auf jeden Fall kommt die Skin nur natürlich auch. Weil sie mir hier so schön bunt. Ach so, ja, in dem Kapitel fahren wir jetzt übrigens auch oder an der Stelle, dass das Wetter mal wieder verrückt spielt. Ach so, gucke mal. Das macht Sinn. So ganz unwahrscheinlich, dass diese Klavesglocke mit Raureif überzogen ist, ist ja gar nicht mehr. Wir haben nämlich Juven und das heißt, wir haben Juni. Nach unseren Worten. Und es ist kalt. Es ist sehr kalt. Es ist ungewöhnlich kalt. Und wenn es schon hier so ist, dann wird sich das sicherlich auch noch in den Süden ziehen. Ich finde auch, Josua ist auch, er hängt schon sehr an seinem Bruder. Es kommt auch in den ganzen beiden Kapiteln immer wieder durch. Er liebt ihn, glaube ich, immer noch irgendwie, oder? Also mal ganz davon abgesehen, dass Josua seine Ruhe haben will eigentlich nur. Er hängt immer noch an seinem Bruder und auch dieses... Er hat sich schon immer vor Sachen gefürchtet und das wurde sogar noch schlimmer, nachdem seine Frau gestorben war. Dieses Zögern irritiert mich immer wieder, wenn von Elissa die Rede ist.
Mhm.
Also da müssen wir irgendwann auch noch mal ein bisschen mehr Infos bekommen.
Bekommen wir, aber es dauert. Da musst du dich noch ein Weilchen gedulden. Ich finde es jetzt tatsächlich erstmal sehr viel spannender, was Iskrim nur über Minia erzählt.
Ja, das ist für ihn eigentlich gar nicht so unbekannt, hatte ich den Eindruck.
Nö, weil es ist ja auch quasi das Schwert der Herrscherfamilie vor ihm. Ne? Also von Elvrid ist es halt auf Fingilblutforst übergegangen. Von dem halt auf Yeldin, von dem auf Ekferdig, die halt alle nacheinander auf dem Hochhorst auf dem Thron saßen.
Tja, und nachdem der verbrannte König auf dem Hochhorst im Drachenfeuer gestorben ist.
Im Drachenfeuer des Drachen Shurakai.
Deswegen muss auch das Schwert noch irgendwo auf dem Hochhorst sein.
Oder der Drache hat es eingeschmolzen.
Das wäre ja zu einfach.
Sagen wir mal so, Es ist zumindest, wenn das jetzt nicht ein Buch wäre, was nach diesen drei Schwertern benannt wäre, wäre es zumindest eine plausible Erklärung, was mit diesem Schwert passiert ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass das dann nun so nicht so ist, ist allerdings schon relativ groß. Das ist schon klar. Nein. Ne?
Damit wäre ja ein Problem gelöst. Die Prophezeiung würde nicht mehr passen. Ich bitte dich.
Ja.
Was sollst du denn dann zurückbringen? In den Metallklumpen?
Ja.
Ach, den ganzen Plot kaputt, das geht nicht. Also das Spiel muss schon noch ganz sein.
Sind unsere Suchenden halt tatsächlich nicht viel schlauer als vorher. Das Einzige, was sie wissen, ist, dass sie wissen, dass sie nichts wissen und dass sie bitte nochmal weiter in den Archiven suchen müssen. Weil wir müssen jetzt mal rausfinden, wo diese Schwerter geblieben sind. Also, ob es da irgendwo Hinweise gibt. Leid ist im Moment natürlich quasi komplett verloren, weil hat Elias... Da wissen aber immerhin, wo es ist. Ich meine, es gibt zu jedem Schwert was Positives zu sagen. Ne? Also.
Ja, also mal sie müssten es nur noch Elias abnehmen. Das, mehr ist es nicht.
Nur noch.
Nur noch. Also überhaupt kein Problem.
Mhm. Ja, und damit verlassen wir unsere Gelehrtengesellschaft.
Kurzzeitig.
Kurzzeitig, ja.
Kurzzeitig und sind mal bei dem fluchenden Simon, der Steine über die Mauer schmeißt. Immerhin ist er nicht alleine, er hat Gesellschaft, St. Fugol ist da.
Aber es muss wohl wie aus Eimern schütten.
Ja, weil der schöne Hut von St. Fugol ist ruiniert. Den Hafner mag ich übrigens auch, der ist auch irgendwie... der erinnert mich irgendwie an den Barden aus The Witcher. Mhm. Also so stelle ich mir den vor.
Ja. Strupp ist aber auch bei den beiden, ne?
Mhm. Was ich aber an St. Fugol ganz schön finde, er weist mal Simon ein bisschen zurecht und sagt, du weißt doch auch nicht, was du willst.
Ja,
dann beschwerst du dich, dass du mitgeschleift wirst.
Und dann beschwerst du dich, dass sie dich stehen lassen und nicht mitnehmen. Was willst du jetzt ja eigentlich?
Ja,
ne?
Genau. Es setzt sich noch fort. Aber, ja. Fassen wir es kurz, Simon ist 15. Ich muss mir das immer wieder in Erinnerung rufen. Ist das, ja, ist halt so.
Da kommen wir ja gleich auch nochmal zu diesem, ich will nicht, dass du für mich entscheidest, aber ich will selber, will ich auch nicht entscheiden. Das kommt ja gleich auch nochmal. Mhm. Jedenfalls, was jetzt passiert ist tatsächlich, Iskrim nur kommt auf den Hof, weil der nämlich gerade aus seiner Versammlung mit den anderen Gelehrten da kommt. Und Strupp erkennt ihn und macht da wohl einen wilden Tanz, so nach dem Motto, hi, Iskrim nur und ich bin's Strupp und überhaupt und so. Und ich fand das sehr süß, das, was St. Fugol dann darüber bemerkt. Der einzige Mensch außer einem alten Irren und einem verrückten Hafner, der hier freiwillig hinaufsteigt, muss ein Rimmersmann sein.
Natürlich. Und wahrscheinlich
ist wahrscheinlich es auch noch zu warm. Wird es ihm sogar zu warm sein, weil es gerade nicht graupelt oder schneit. Ja. Und die begrüßen sich halt, also Strupp und Iskrim nur. Und Iskrim nur erzählt auch so ein bisschen dies, das und jenes. Und dann kommen die aber doch wieder auf diese Schwerter zu sprechen. Während Simon tatsächlich mal wieder so eine Art Vision hat.
Mm, ja, wieder so ein Trance-Zustand. Wieder irgendwo, ja, abwesend ist.
Mhm.
Ja, wir haben wieder hier so dieses Bild von diesem Wagenrad, das ihn irgendwie zu zerquetschen scheint. Alles ist trüb und dunkel. Ja, aber du hast vorher ein bisschen eine Starte hinaus in die trübe Ferne, nach der dunklen Sturmfaust. Und dann kommt die nacktvollem aufregende steinerne Berg mit seiner Aureole aus indigoblauen und gelben Flammen, die silbern maskierte Königin auf ihrem Eisthron, der Singsang der Stimmen in der felsigen Festung. Schwarze Gedanken drückten ihn nieder, zerquetschten ihn wie die Lauffläche eines breiten Rades. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, im Hintergrund treibt ihn wieder... Ach so, du meinst, du hast vorhin gemeint, es muss nicht Ineluki Sturmkönig sein, es könnte auch die Nornenkönigin sein?
Also sagen wir mal so, Simon hat in seinen Visionen, Träumen, was auch immer, Verbindungen zu ganz, ganz vielen. Also... Dass er eine Verbindung zu Prürates hat, wissen wir ja spätestens seit diesem Erlebnis da mit der Katze.
Ja, nicht nur das, sondern das kam jetzt auch nochmal, das haben wir gar nicht erwähnt im letzten Kapitel. Also Prürates ist sich auch dessen bewusst, dass da noch eine Verbindung besteht.
Mhm.
Also die besteht auch immer noch.
Mhm.
Ich glaube auch, dass da irgendwo eine Verbindung zu Ineluk. Also ich hatte eher den Eindruck, diese Trossen von dieser größeren Wesenheit, hätte ich jetzt eher gesagt, waren ein männliches Wesen. Ja, es kam schon eine Frau drin vor, aber ja, nichts Genaues weiß man nicht.
Nichts Genaues weiß man, nein. Aber sagen wir mal so, die silbern maskierte Königin ist die Nornenkönigin, ist Utuku. Nur um es mal ganz gezielt auf den Punkt zu bringen. Ne? Wir sind ja hier, um das einzuordnen und wo wir können, Klartext zu sprechen. Ob er das jetzt nun von Utuku, von Ineluki, der Roten Hand oder Prürates eingegeben kriegt, nichts Genaues weiß man. Aber möglich wäre das theoretisch alles.
Mhm. Wobei ich tatsächlich nach wie vor in der Stelle Pirates für am unwahrscheinlichsten halte.
Ja.
Weil nicht mächtig genug. Wäre jetzt meine Vermutung. Nichtsdestotrotz wird der gute Simon zurückgehalten, weil er war nämlich anscheinend gerade kurz davor, sich die Burgmauer runterzuschmeißen. Und wird da von Sankt Vogol aufgehalten.
Mhm.
Gut, dass der aufgepasst hat.
War das Zufall?
Nein.
Gut. Nur so. Ja, ne.
Nein.
Es kann ja immer mal, ne, Tagträumen, dies, das. Nein, es war kein Zufall. Nein. Also ich bin auch fest davon überzeugt, dass das kein Zufall war, dass er da auf die Mauer zugelaufen ist.
Nein, vor allem nicht mit den Tagträumen, Tross, was auch immer er da gerade hatte. So.
Genau. So, aber das, was dann passiert, ist etwas völlig Unerwartetes, denn
der gute Strupp sagt, dann weiß ich doch, wo es ist.
Und ich glaube, wenn Sangvogel den Simon nicht festgehalten hätte, wären die dann gleich alle gleichzeitig vom Turm gesprungen, weil die gucken ihn nämlich alle so an, als wenn sie sagen wollte, what? So, was? Woher? Und überhaupt, ne? Ja, und Strupp muss sich dann tatsächlich ein bisschen brüsten. Und nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen sehr. So nach dem Motto, ich bin ja nun 60 Jahre mit Johann durch die Gegend und Johann und Camaris waren ja beste Freunde. Und wenn das einer weiß, wo das Schwert geblieben ist, dann bin ich das. Ich finde es auch total süß, wie Iskrim nur dann nachher auch zu dem Schluss kommt, dass das Leben für Strupp im Moment auch nicht ganz einfach ist. Der ist alt, sein Herr ist seit 2 Jahren tot, der hat in dem Sinne nichts zu tun, weil Josua hat keine Verwendung für einen Hofnarren. Das haben wir ja schon gehört. Josua möchte das heißt, alles nicht so gerne.
Ja, und das heißt jetzt, ja, das auch. Und dann hat er auch noch Sangvogel. Also er braucht eigentlich nicht 2 von der Sorte. Also 2 Entertainer quasi. Und zum anderen, ich hatte bei Strupp schon auch den Eindruck, nicht nur sein Herr ist tot, sondern irgendwo auch sein bester Freund.
Ja, na, auf jeden Fall. Ne? Also, der ist halt einfach einsam.
Ja, einsam und fühlt sich nutzlos.
Ja, genau. Und jetzt hat er, also er nutzt das, also Strupp, nutzt das jetzt tatsächlich ein bisschen aus. Also, nachdem er dann gesagt hat, natürlich weiß ich, wo Dorn geblieben ist, wird er dann von allen wieder zurückgebracht zu Prinz Josua und es versammeln sich wieder alle und Strupp macht da halt seinem Namen alle Ehre, also nicht seinem Namen, sondern seinem Beruf alle Ehre und macht da halt wirklich ein Schauspiel draus. Und will da riesengroß ausholen und ja, ich bräuchte jetzt erst nochmal was zu trinken. Und ich glaube, er genießt diese Aufmerksamkeit auch.
Ja, definitiv.
Kriegt dann aber von Janauga tatsächlich so richtig einen über den Deckel, so nach dem Motto, boah, jetzt spuck's aus, wir müssen das jetzt wirklich wissen und mach hier nicht so ein Gehampel. Davon ist Strupp dann nicht so besonders begeistert. Aber es stellt sich halt tatsächlich raus, Strupp weiß, wo dieses vermaledeite Schwert geblieben ist. Möchtest du es erzählen?
Ja, zumindest hatte Camaris es nicht mit dabei. Bevor er da irgendwo sich aufgemacht hat, hat er das Schwert seinem Knappen übergeben. Kolmund von Rotztanby. Und mal kurze Frage, ist das Schwert wasserscheu? Es hat schon so den Eindruck, als wollte es nicht mitkommen.
Jein. Die anderen fragen ja auch, wieso hat Camaris das Schwert zu Hause gelassen? Und dann erzählt Strupp ja auch, dass Camaris, nachdem Ebeka verstorben ist, die andere von diesen beiden Frauen, die wir immer durcheinander bringen, also die Frau von Johann.
Wollte gerade sagen, aber die war anscheinend, hat Camaris sehr gern gemocht. Also die beiden waren anscheinend.
Camaris war der persönliche Beschützer von Ebeka. Und Ebeka, die Rose von Herni Sadak. Nochmal so den Bogen nach Hernestier schlagen. Und Camaris hat wohl, naja, man sagt wohl so, er habe den Boden vergöttert, auf dem sie gelaufen ist. Und Ibeka ist, ich weiß gar nicht, wird das gesagt, kurz vor oder nach der Geburt von Josua stirbt die halt?
Er steht auf jeden Fall da und könntet ihr euch auch da ihr doch gerade erst auf die Welt gekommen wart.
Ja, war das in einem engen zeitlichen Zusammenhang, ne? Genau. Und das hat Camaris wohl sehr mitgenommen.
Das heißt, Camaris ist irgendwo freiwillig verschwunden. Auf See. Was dann vielleicht auch erklärt, warum ein Ritter sein Schwert zurücklässt. Was ich ja sonst nicht mache. Ich meine, die schleppen das Ding ja sonst immer von A nach B nach C und immer mit. Deswegen die Frage, ist das Schwert wasserscheu? Möchte es abgegeben werden? Haben ja so Zauberdinge manchmal an sich, dass sie ihren eigenen Kopf haben und vielleicht von A nach B getragen werden wollen und dann beschließen, den Herrn zu wechseln. Auf jeden Fall ist dann anscheinend dieses Schwert bei dem Knappen geblieben.
Mhm. Und der seines Zeichens übrigens ein Rimmersmann war.
Ja, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen erstaunt, aber gut. Ja, gut,
ja, Knappe, aber
ja, macht Sinn, ja doch. Nehme alles wieder zurück.
Camaris war ja nun auch aus Naban. Mündel. Also ich meine,
ja, so ein Mündel kann schon sein, ja. Auf jeden Fall ist es, und da steht tatsächlich auch, dass Camaris vor der Insel Harcher im Meer verschwunden.
Es wird auch gesagt, dass Strupp befürchtet, dass er sich Vorwürfe gemacht hat wegen des Todes von Ibeka. Als ob er sie hätte beschützen müssen, obwohl sie halt kränklich war. Und ja. Hm? Ja. Es muss Camaris wohl sehr mitgenommen haben.
Mhm. Auf jeden Fall ist das Schwert bei Kolmund.
Mhm.
Und geht mit ihm zurück, als Kolmund quasi Anspruch auf das Land seiner Sippe erhebt, mit ihm zurück in die Rimmersgard.
Mhm.
Und ja, war nachdem, also dieses Anspruch erheben war anscheinend auch nicht ganz ohne, weil anscheinend hat er diesen Anspruch nicht so automatisch gehabt, aber nachdem alle Dorn gesehen haben, war das kein Thema mehr, hat sich niemand mehr gegen ihn gestellt. Und dem guten Kolmund ist wohl irgendwann langweilig geworden.
Auf seinem Thron. Ja, wenn man schon so gut wie alles hat, das, was einem dann noch fehlt, ist der große Drachenschatz, ne?
Ja, ich habe ein Sauberschwert, ich ziehe gegen den Drachen, was soll mir schon passieren?
Ja, und zwar nicht gegen irgendeinen Drachen, sondern gegen Igyayuk.
Den hattest du den, halt auch schon mal.
Den, wie wir ja vorhin im vorigen Kapitel gelernt haben, quasi der Bruder von Shurakai und der Sohn von Hinohebi war. Der weiße Eisdrache Igyayuk.
Hoch oben auf dem Berg Urmsheim.
Mhm.
Wie war das? Nur ein Flachländer kann auf den Gedanken kommen, sich mit einem Bergdrachen anzulegen. Und das für Gold. Sei doch langweilig. Dem allein war nicht zu langweilig. Und wer weiß, was solche Schwerter mit den Köpfen ihrer Besitzer machen.
Ja, wir sehen das ja bei Elias auch, dass der sich auch verändert, ne? Also
deswegen. Ja, und laut Strupp ist es da verschwunden. Deswegen finde ich fast den Begriff verschwundene Schwerter fände ich besser als vergessen. Weil wir kennen sie alle noch, wir wissen ja nur nicht, wo sie sind.
Mhm. Wäre mal interessant zu gucken, wie es im Original heißt, ob das Lost oder Forgotten Swords heißt.
Da können uns sicherlich unsere Hörenden weiterhelfen. Vielleicht möchte das ganz der ein oder andere.
Ich kann auch einfach mal nachgucken, aber der Keindl liegt halt unten. Ich müsste jetzt gerade erst nach unten tigern.
Hatte ich so eine schöne Überleitung zu unserem Discord-Server. Menno.
Ach so. Ach, Entschuldigung.
Ja, gut.
Entschuldigung.
Vielleicht denken wir dran, das in der nächsten Folge aufzuklären.
Ja, können wir ja mal machen. So, also, Strupp sagt dann halt, das Schwert ist da oben im Norden irgendwo verschollen. Ist ja jetzt schon mal rein theoretisch erstmal besser, als wenn es irgendwo auf dem Meeresgrund rumliegt. Ob das jetzt aber so viel besser ist?
Beim nächsten Drachen. Also sagen wir es mal so, Shurakai scheint irgendwie Minneya verschwunden
gemacht zu haben.
Bei dem ist gelassen zu haben, irgendwie, ja. Kolmund ist gegen den nächsten Drachen gezogen und da ist ein Schwert verschwunden. Hm. Das jetzt so viel besser ist. Aber Vaters
Drangyard sagt, Auftritt Vaters Drangyard.
Offensichtlich hat irgendwie Kolmund doch überlebt und es zumindest bis zu dem nächsten Kloster geschafft. Einem Kloster namens, was war's?
Sankt Skendi.
Genau.
In Westwindby. Aber er hat es nicht bis dahin geschafft. Also das ist auf dem Weg in den Norden. Also er ist noch auf dem Hinweg. Er ist noch nicht wieder auf dem Rückweg. Auf dem Hinweg hat er es zumindest bis Sankt Skenny geschafft, weil Trangiard hat nämlich ein Wirtschaftsbuch von dieser Abtei St. Skendi aus dem Jahr 1131 gefunden. Da steht es nämlich drin, dass da in dem Kloster Kolmunds Schar ausgestattet worden ist. Und da fällt halt schon auf, okay, das sind nur noch 13 Personen und aufgebrochen sind sie irgendwie mit 24. Da muss also schon zwischendurch irgendwas passiert sein. Da verläuft sich die Spur dann aber wieder.
Das heißt, trotz allem, das ist aber das Einzige, was sie jetzt momentan so ad hoc untersuchen können. Weil ich meine, es heißt mal, zwei der Schwerter sind irgendwo auf dem Hochhorst derzeit. Ist gerade schwierig.
Ja, und freundlich formuliert.
Wobei, ich wüsste ja, wie man da hinschicken könnte, dass sie sucht.
Wen, Miriamel?
Ja, die könnte ja zu ihrem Vater zurückkehren. Das war jetzt einfach so eine ins Blaue geschossene Idee. Ich habe da nicht länger drüber nachgedacht, aber das würde halt auch Sinn ergeben. Aber gut. Sie hätte auf jeden Fall Zugang zum Hochhorst. Vielleicht auch irgendwo eingeschränkt, weil ich glaube nicht, dass Pirate sie über den Weg trauen würde. Aber sie könnte zurück. Also ihr Vater würde sie, denke ich, schon irgendwie willkommen heißen. Die Frage ist, ob sie das selber will.
Ja, und ob sie sich dann halt gleich schon wieder mit dem Nächsten verheiraten lassen will. Also, ne?
Ja, gut. Nichtsdestotrotz ist Josos Entschluss oder der Entschluss irgendwo aller, ja, wir brauchen die drei Schwerter. Das Einzige, wo wir jetzt irgendwo sagen können, wir suchen da vielleicht mal danach, wäre Dorn. Also muss ich irgendwo eine kleine Schar in den Norden schicken.
Eine kleine Schar deswegen, weil eine kleine Menge natürlich unauffälliger ist als eine große, weil das sollen jetzt auch nicht an die große Glocke gehängt werden. Wobei das natürlich schon tatsächlich durch Jan Naugers Donnerwetter gegenüber Strupp zunichte gemacht worden ist, weil Strupp ja die größte Schwatztasche ist, die man sich vorstellen kann. Also da denkt sich Iskrim nur dann auch, naja, wenn wir irgendwas für uns behalten wollten, das war's dann wohl damit. Morgen weiß das ganz Nagli-Mund.
Josa fragt auf jeden Fall Iskrim nur, wen er erübrigen könnte. Hat er auch. Er hat den Sludik, weil er sagt, also Einskadir wird wahrscheinlich auf jeden Fall bei mir bleiben wollen. Der andere ist, wer war denn nächste in der Wahl?
Frecke.
Ja, genau. Frecke ist zu alt. Also bleibt Sludik, dem traut er das zu. Und Josa sagt dann, okay, dann suche ich noch drei Erkenländer aus und schicke ansonsten Binabik und Janauga. Und das Ganze unter der Führung von Binabik sogar, weil der sich ja wohl im Norden noch am besten auskennt. Mhm. Janauga sagt, nee, ich bleib hier, ich durchforste lieber mit die Archive, weil ich bin dafür einfach zu alt. Ja, irgendwelche Einwände?
Nein, überhaupt nicht. Bis auf die Tatsache, jetzt gehen wir wieder zurück zu Kapitel 28, das einmal quer durch Ostenart-Kapitel. Wenn du dich daran erinnerst, da war es tatsächlich so, dass Janauga sich von seinem Tungoldir verabschiedet hat und schon wusste, dass er nicht wieder zurückkehrt. Also der weiß genau, dass sein Weg nicht wieder in Richtung Norden führt.
Ja, mir war auch in dem Moment, wo er gesagt hat, Janauga war, habe ich mir gedacht, ja, das würde mich auch sehr stark wundern, wenn er geht. Er hat sich ja eh für immer von seiner Heimat verabschiedet.
Ja, genau. Gut. Ne, nur mal wieder auch dieses Kapitel 28, wo wir gesagt haben, boah, einmal im Rausch durch Halbosten an. Wir kommen immer wieder drauf zurück, ne? Gerade jetzt. Ja. Und Binabik fragt dann tatsächlich noch, ob er Simon mitnehmen dürfte, weil Okekuk ist ja quasi dieser Pflicht nachgekommen. Morganis hat ja gebeten, dass Okekuk sich um Simon kümmern soll. Und da Okekuk ja auch tot ist, möchte Binabik das nun an Okekuks Stelle übernehmen. Und Josua gibt ihm auch die Erlaubnis, ihn mitzunehmen, so nach dem Motto, naja, das ist jetzt unbedingt so eine tolle Idee, ist, den in den Norden zu bringen. Da sagt Binabik aber wohl nur ganz trocken, naja, oder ob er nun in der Festung bleiben soll, die belagert wird, das ist Regen oder Traufe, so ungefähr, ne?
Ja. Wie war das, gibt's da nicht noch einen englischen Ausdruck von der Pfanne auf die Platte, Herdplatte oder sowas? Also, es ist so oder so nicht das friedvollste Schicksal.
Ja. Und Josua erteilt dann halt auch die Genehmigung und sagt, aber nehmt den halt nur mit, wenn der auch wirklich mitkommen will. So.
Soweit, so gut.
Soweit, so gut. Bis auf die Tatsache, dass Simon damit überhaupt nicht einverstanden ist.
Ja, genau. Wollte gerade sagen, Szenenwechsel zum Teenie, wo ich mir gedacht habe, WTF, bitte.
Ja.
Beschwert er sich, dass er immer mitgeschleppt wird. Dann beschwert er sich, dass er nicht bei der Beratung dabei ist. Und dann beschwert er sich jetzt, dass er wieder mit darf. Was denn nun? Dann beschwert er sich darüber, dass eben nicht die Entscheidung gelassen wird. Dann darf er entscheiden und kann es nicht entscheiden.
Ja. Atmen. Ja.
Ja, Simon halt. Ja, auf jeden Fall bekommt er noch was von Bina Big.
Ah.
Etwas, das ich lange vermisst habe. Es hat lange gedauert, bis wir es wieder gesehen haben.
Nein, so lange hat das nicht gedauert. Wir werden andere Dinge noch viel länger vermissen.
Welche Kapitel nach 18? Er bekommt von Bina Big
silberne Sperlinge.
Ja, das Kapitel. Ja, stimmt, da haben wir es auch noch mal ganz kurz gesehen.
Das war das Kapitel, in dem Morganis die Sperlinge ausgeschickt hat. Und unter anderem diesen Sperling mit diesem Ring, um den es jetzt geht.
Genau. Den er von Bina Big jetzt ausgehändigt bekommt. Den Fischerring des Bundes der Schriftrolle. Und wenn ich richtig spekuliere, sicherlich der Ring, der Mutter von Simon nach seiner Geburt aus der Hand gefallen ist.
Durchaus
möglich. Es war irgendein metallenes Ding und macht eigentlich nur so Sinn. Simon wundert sich auch, weil er den nie an Morganis Hand gesehen hat, dass er den nie getragen hat. Warum sollte er auch? Ist ja nicht seine.
Ja, und es steht noch was drin in diesem Ring.
Ja, wobei das lässt sich anscheinend sehr schwer in Ziffern, weil es in Cici geschrieben ist und dann doch ein eher unbekannter Dialekt zu sein, scheint irgendwas mit Tod und Drache oder Tod des Drachen, da ist sich Bina Big nicht so ganz sicher.
Mhm, genau.
So, jetzt hätten wir auch noch einen Zauberring außer Zauberschwerter. Wobei Simon das ja vermutet und Bina Big sagt, nee, also glaube ich jetzt eher nicht, dass der in dem Ring Zauber wären. Zumindest hat Morganis keine Zauberlehre mitgeschickt.
Ja, genau. Ja, und Simon wundert sich so nach dem Motto, warum gibst du mir das ausgerechnet jetzt? Und Bina Big erwidert nur ganz trocken, ich reise morgen in den Norden. Wenn du hier kommst, hier bleibst, vielleicht haben wir dann keine Gelegenheit mehr dafür, dass ich es dir geben kann.
Wobei, die Stelle fand ich tatsächlich auch ein bisschen komisch. Hätte er ihn doch schon längst geben können. Es ist ja schließlich seiner. Und Morganis wollte ja, dass Simon den Ring bekommt.
Mhm.
Also wundert es mich tatsächlich auch, dass Bina Big sich so lange Zeit gelassen hat.
Er wird vielleicht seine Gründe gehabt haben.
Man weiß es nicht. Vielleicht hat es ja doch ein bisschen mehr mit diesem Ring. Ja, Simon fühlt sich auf jeden Fall auch nicht. Da fand ich mal relativ bescheiden, weil er gesagt hat, naja, ich kann gerade mal lesen, meine Rechtschreibung ist fürchterlich. Ich bin doch für den Ring gar nicht würdig genug.
Aber sagt Bina Big dann halt auch tatsächlich, dass Dr. Morganis das so gewollt hat und das wäre für ihn, Bina Big, also quasi Rechtfertigung genug und dann könnte Simon das auch tun.
So. Ja, dann hätte er ihn aber auch schon vor Wochen weitergeben können. Aber gut, sei es wie es sei. Vielleicht hatten sie da alle noch ganz andere Sachen irgendwo im Kopf. Ja, Bina Big geht. Simon bleibt mit seiner Entscheidung alleine, sucht jetzt aber nach der Prinzessin und findet sie. Und wie ein gewisser Junge gerade eben irgendwo Steine über die Mauer geschmissen hat, schmeißt Miriam L. Stein in einen Brunnen.
Wie sich die Bilder gleichen, ne?
Ja, ne?
Ja.
Ganz zufällig. Miriam L. schmeißt Steine in den Brunnen.
Ja, die ist auch nicht gut zufrieden, ne?
Die ist genauso mies gelaunt.
Ja, gegen die Kälte mit einem schweren Reisemantel und Kapuze angezogen. Und beschwert sich darüber, dass Josua sie wie aus Eierschalen behandelt. Also sie darf nichts, sie kann nichts, sie soll nichts.
Ja, ich verstehe sie aber. Weil ich
natürlich, ich verstehe sie auch, aber ich verstehe auch Josua. Was willst du mit dem Kind auch machen?
Ne? Ja, nicht, also, sag mal so, Strupp gibt da ja auch Aufgaben.
Ja, aber was willst du Miriam für Aufgaben geben? Stick mal ein Fensterbild.
Nee,
ich glaube, da wäre sie auch nicht besonders begeistert drüber.
Nee, wahrscheinlich wird sie vorher mit der Nadel irgendjemanden stechen oder so. Ja, Simon erzählt ja auf jeden Fall von der Reise, auf die er geschickt werden würde. Und sie ist total Feuer und Flamme. Geht natürlich davon aus, dass Simon da sofort Ja sagt.
Sie fragt Simon dann, wann reist du ab? Und Simon sagt dann, ja, morgen Abend. Und in dem Moment wird ihm wohl klar, dass von einem, ich gehe vielleicht mit, ein jetzt muss ich wirklich mitgehen wird, weil ansonsten macht er sich ja gar nicht mehr glaubwürdig. Versucht dann noch so ein bisschen sich aus der aus der Situation rauszurudern, so nach dem Motto, ich habe mich noch nicht abschließend entschieden. Hatte aber vorher gegenüber Binabik auch schon gesagt, naja, wenn ich jetzt sage, ich komme doch nicht mit, stehe ich ja wie so ein Feigling da. Und das will man ja gegenüber Miriamel natürlich auch überhaupt nicht. Also nicht Mann, sondern auch will...
Doch Mann. Der Mann in Simon möchte das nicht zugeben, nein.
Nein, nein, natürlich
ja,
nicht.
Wobei er dann selber sagt, naja, was soll ich denn hier machen? Schwerter schwingen? Und ja, ihr, also ja, auch vorher schon, wo er fragt, also die Prinzessin fragt, man sagt, willst du nicht mit Schwertern kämpfen? So, ja sagen tut sie nicht, sie sagt nein, aber diese Sehnsucht danach lodert schon in ihren Augen auf. Mhm. Also ja, ich fand vorhin die Formulierung noch so schön, die muss ich noch mit reinbringen, klaglos und stark, eine Gefährtin, wie man sie sich besser nicht wünschen konnte. Also Miriamel ist halt nicht so ganz ohne. Mhm. Und dass die da, sie würde jederzeit losziehen. Er verteidigt sich halt auch noch mit so diesem, ja, also hier ist es auch nicht besser, also irgendwer muss ja die Burg mit verteidigen, aber ja, Miriamel überzeugt ihn dann, glaube ich, am Schluss dann doch noch, dass er mitgeht. Gibt ihm noch noch einen Schal. Also, das ist auch so dieses typische Mittelalter-Thema, oder? Frauen geben wenigstens ihren Schal mit, wenn sie schon nicht selber mit können.
Ja, ja. Vor allen Dingen dann so ein dünnes, hellblaues Fuddelteilchen. Ich meine, wenn es wenigstens ein ordentlicher, selbstgestrickter Schal wäre, mit dem er dann im Norden was anfangen könnte.
So einer, wie Josua vorhin getragen hat, wo nur seine Nasenspitze rausgeschaut hat. Da musste ich sehr schmunzeln.
Ja, gut.
Nein, aber Prinzessinnen tragen hauchdünne Schälchen, die wenigstens schön ausschauen, wenn sie auch nicht warm halten.
Ja.
Die man dann aber weiter verschenken kann, weil die passen besser in die Hosentaschen.
Ja, gut. Okay. Wobei Simon ihn sich den unters Hemd stopft. Miriamel küsst ihn dann auch noch auf die Wange. Simon ist, glaube ich, völlig perplex. Ach, erste Liebe muss so großartig sein. Das ist schon so lange her.
Ja, und weg ist sie, die Prinzessin.
Ja, rauscht hinfort.
Nicht, wir sollten vielleicht noch erwähnen, also ich weiß nicht, ob es später wichtig werden wird, eine ihrer Ideen wäre, dass sie sich zumindest von Josua nach Nabban schicken lässt, so als Unterhändlerin, weil dass sie vielleicht die dortigen Herrschenden davon überzeugt, dass Elias verrückt geworden ist. Simon hält das jetzt nicht so für ganz so gut, weil er sagt, naja, wird ausgerechnet die Tochter sich gegen ihren Vater stellen. Ja.
Ja, aber Miriamel hat andererseits ein sehr stechendes Argument in der Hand, nämlich, dass sie ja tatsächlich sogar mit dem Herzog Leobardes verwandt ist. Weil Leobardes ist ja mit ihrer Tante Nessa Lanta verheiratet. Mhm. Ne? Also ganz abwegig ist die Idee nicht.
Nee, finde ich überhaupt nicht. Und sie ist einfach nicht der Typ Mensch, der und vor allem nicht der Typ Frau, der da sitzt und Däumchen dreht. Mhm.
Hat sie mir Hochhorst auch schon bewiesen, indem sie dann einfach irgendwann gesagt hat, hier, ich hau jetzt ab, mir reicht's hier.
Ja, ich frage mich, nach wie vor frage ich mich hier an der Stelle irgendwo, packt sie ihre Perücke wieder aus oder lässt sie sich wirklich nach Nabban schicken?
Aber man kann weiß es nicht.
Vorstellen, dass sie einfach so auf dem Hochhorst, auf Naglimund sitzen bleibt und abwartet. Miriam? Nein. Nein. Glaube ich nicht. Also irgendwas wird sie schon noch tun. Und wenn sie selber aller Eowyn irgendwo ein Schwert in die Hand nimmt, also und ihre die Burg verteidigt, aber einfach nur rumhocken wird die nicht. Mhm.
Ja, Szenenwechsel.
Mara empfängt einen Mönch, der irgendeinen Auftrag von ihr bekommt, Geld dafür bekommt. Nein, wir erfahren nicht, wie der Mönch heißt. Darf ich eine Vermutung anstellen?
Aber natürlich. Da lauere ich doch schon drauf.
Kadrach.
Okay, und was soll er wohl für die Wara unternehmen?
Ich habe keine Ahnung. Aber es klingt, weiß nicht, es klingt irgendwie schon so ein bisschen verräterisch. Es klingt so ein bisschen nach Hochverrat. Also irgendwie ist
Okay. Also die Vermutung, dass das Kadrach ist, liegt nahe. Es wird halt nicht erwähnt, wer er ist.
Aber dieses, pfui, ihr stinkt nach Wein.
Ja, genau. Mhm. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass auch Kadrach noch seine Rolle zu spielen hat, von dessen wegen lag das jetzt relativ nahe.
Ja, nicht nur das, sondern jetzt, seien wir doch mal ehrlich, es ist ein Mönch und wir fangen jetzt doch nicht schon wieder wir bekommen jetzt gleich noch zwei neue Gestalten, aber wir werden jetzt doch nicht nochmal irgendeinen namenlosen Mönch einführen, wenn wir doch schon einen zur Verfügung hätten.
Ja, nein, auf jeden Fall. Ja, Kadrach, voraussichtlich, vermutlich. Soll was für Vara unternehmen. Aber für was hast du keine Ahnung?
Nein, ich habe tatsächlich momentan keine Ahnung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwas Gutes im Schilde führt. Dafür ist die ganze Szene zu geheimnisvoll.
Gut, dann lassen wir uns mal überraschen. Was, Kadrach?
Halt, Moment. Während wir das mal so, also das ist, wie gesagt, manche Sachen kommen erst beim Reden so, aber nachdem du vorhin gesagt hast, Miriamel und Vara verstehen sich so gut, vielleicht muss da irgendjemand aus der Burg geschmuggelt werden, nein?
Ja, weiß ich nicht. Also so gut, weil ob die sich so gut verstehen, das kann ich dir nicht sagen, aber zumindest sind die beiden mal zusammen unterwegs gewesen, ja. Gut, wir werden sehen, es wird sich eventuell irgendwann aufklären, was da jetzt passiert.
Ja, vielleicht hilft sie auch jemand. Ja, gut. Aber ansonsten, nee, hätte ich keine Gedanken. Auf jeden Fall in der Dämmerung des folgenden Tages kommt dann die große Verabschiedung.
Ja, und zwar Binabek, Simon, dann jetzt doch.
Ja, natürlich.
Zusammen mit Sludik. Ich finde es sehr lustig, dass das Erste, was Sludik halt tatsächlich sagt, als er Simons fragenden Blick auf seine zwei Äxte sieht, das Erste, was er sagt, manchmal bleibt eins im Schädel oder Brustkorb stecken. Das ist auch so ein dieses typische Wikinger-Gehabe, wo ich auch denke, ja, gut. Ne? Und es ist tatsächlich so, dass Sludik wohl damals auch schon in St. Hoderund war.
Mhm.
Und
den Namen
sich ein bisschen darüber lustig macht, so nach dem Motto, da die Reise hast du mit dem Hintern nach oben gemacht. Er sagt auch tatsächlich mit dem Arsch nach oben. Weiterer Begleiter der Reisegruppe, wir haben ja wieder eine Reisegruppe, yay, ist Hestan. Warum machst du jetzt ein Herzchen?
Weil ich auch Hestan sehr gern mag. Also auch seine Kommentare sind ein Traum.
Ja, ja.
Weil er auch gesagt hat, ja, die Jungen loszuschicken ist der Wahnsinn. Vor allen Dingen, wenn er noch nicht gelernt hat, sein Schwert zu schwingen oder den Pfeil zu schießen, gehe ich lieber mit und zeige ihm noch was.
Also Hestan ist tatsächlich, ich mag ihn auch. Ist ein sehr netter.
Ja, und er ist ja ähnlich bärbeißig wie Iskrimnur. Und ich habe ja von Anfang an gesagt...
Iskrimnur ist doch einer deiner Lieblinge.
Ja, sowieso. Aber Hestan hat es doch auch ganz... Das macht auch ein sehr... Ja, er ist halt sehr direkt, aber auf eine witzige Art direkt.
Und auf eine sympathische Art, finde ich auch.
Ja, ja. Sehr. Ja. Mhm. Und komplett wird die Reisegruppe durch Æthelbjörn und Grimrik. Zwei Erkenländer.
Genau.
Die kennen wir noch gar nicht. Was halt leider ein bisschen so den Eindruck macht, als wären die beiden irgendwann später so das Kanonenfutter. Also das heißt, wenn irgendwas irgendwie passiert, dass die zwei als erstes draufgehen, war es schon so die Red Shirts.
Das kann sich aber vielleicht auch noch ändern. Vielleicht lernen wir die ja unterwegs auch noch kennen.
Ja.
Wer weiß das schon?
Ja, stimmt. Mhm. Wir haben immer wieder, lernen wir die ein oder anderen Figuren kennen, die dann doch noch anderweitig wichtig werden. Ich weiß. Aber in so einer Reisegruppe, schwierig.
Mhm. Ja, und es soll jetzt geritten werden. Simon findet das toll. Hestan sagt, ja, das kannst du gerne toll finden, aber du wirst es genau bis heute Abend toll finden und danach die nächsten 2 Monate erstmal nicht mehr. Ich glaube, das kann niemand nachvollziehen, der noch nicht dauerhaft geritten ist. Ich kann es mir auch nur vorstellen. Ich glaube, das ist schon hintern strapazierend.
Ja, vor allen Dingen ist es, glaube ich, auch das Thema so, du reitest ja nicht mal eben so 1-2 Stunden zum Spaß und kannst halt dann absteigen, wenn es dir nicht passt und aufhören, sondern du musst halt dann einfach den ganzen Tag durchhalten, weil du willst dir Strecke machen.
Mhm.
Also wir wollen ja wirklich ganz in Norden.
Mhm. Ja.
Auf jeden Fall, glaube ich, Drangi hat noch was gefunden in den Aufzeichnungen. Da war was von einem Reimerbaum die Rede.
Ganz wichtig.
Ja, ich gehe mal davon aus. Also ich weiß zwar nicht, also dieses Kloster, das existiert anscheinend nicht mehr, oder? Weil ich hätte gedacht, dass sie vielleicht als erstes zu diesem Kloster reiten, aber sie machen sich ja wirklich gleich Richtung des Berges auf. Nein, auf der Karte habe ich das Kloster nicht gefunden. Weil wenn das Kloster bei Westwenby ist, dann müsste es ja irgendwo drauf sein.
Und also drauf ist es nicht, aber es sind natürlich auch nicht alle Orte auf der Karte. Aber Westwindby ist halt drauf, ne? Westwindby ist halt quasi auf halbem Weg von Naglimund nach Karlskrücke.
Ja, das schon, aber so wie ich das verstehe, machen sie sich ja gleich auf in den Norden Richtung Wurmsheim zum Berg.
Und der ist tatsächlich eher nordöstlich, ne? Strangiat hat noch was gefunden, und zwar den Reimerbaum. So.
Genau. Der Buchhalter der Abtei schrieb, der Baron weiß nicht, wie lange die Reise zum Reimerbaum dauern wird. Keiner weiß, was, wo, weshalb, warum der Reimerbaum ist. Aber wir haben zumindest schon mal ein Stichwort, und vielleicht erklärt sich das irgendwie auf dem Weg nach zum Berg.
Und das Skandi-Kloster existiert tatsächlich nicht mehr, weil Wienerbeck sagt halt, es liegt zwischen den Ruinen des Skandi-Klosters und dem Gebirge nichts mehr. Es gibt dort nur Eisbäume und natürlich Felsen.
Das hat mich ein bisschen gewundert, weil du ja vorhin was von 1131 gesagt hattest. Und das ist ja jetzt auch noch nicht so lange her.
30 Jahre.
Naja, gut. Entschuldigung, wir hatten bisher immer in größeren Dimensionen gesprochen. Ja. Das heißt, 80 Jahre Herrschaft und so.
Ja.
Und daher, gut. Ja.
Tatsächlich ist es auch so, dass die Gesellschaft ja abends aufgebrochen ist, damit das nicht so auffällt. Allerdings geht dieser Plan nun mal definitiv ganz gründlich schief, denn sie werden beobachtet.
Und zwar von hoch oben von der Steige aus. Vom Jägermeister. Sorry, das bleibt genauso wie das Sahneschnittchen. Oh. Es geht nicht anders. Mein Kopf funktioniert halt so. Sorry.
Ja. Der Jägermeister Ingenjäger, genau. Der mit Nikua zusammen, also einem riesengroßen weißen Hund, da oben steht und das beobachtet. Und dann zu seinem Hund noch sagt, ja, es ist wieder Zeit zum Jagen. Mhm. Und dann sind die beiden wieder verschwunden.
Ja, wie wir vorhin festgestellt haben, was ich durch Zufall jetzt gerade eben nochmal gesehen hatte, es ist persönlich geworden für Ingenjäger.
Ja, nicht nur für Ingenjäger. Für Prürat ist, glaube ich, auch, oder?
Ich glaube,
oder meinst du?
In dem Fall war Inge Jäger gemeint. Ja. Keine Ahnung, was er jetzt da so persönlich nimmt, dass ihm Simon bereits mehrfach entkommen ist und er sich ja für den Meister der Jäger anscheinend hält. Also scheint etwas an seiner Ehre zu kratzen. Oder dass Simon und Wienerbeek ihn so viele Hunde gekostet haben. Ich weiß es nicht, aber irgendwie ist er bereit, auch schon allein aus persönlichen Gründen Simon zu jagen.
Okay, damit endet dieses Kapitel. Und damit unsere Monster-Episode hier nicht ausartet, spare ich mir 2, 3 von meinen Fragen für die nächsten Episoden auf. Ich habe eigentlich tatsächlich nur noch eine einzige. Wir haben jetzt mal so ein paar Sisi kennengelernt, ne? Auch so mit Namen und so.
Fühle ich mich so wie die Schülerin beim Abschlusstest.
Nee, Quatsch, brauchst du nicht. Von wem möchtest du denn mehr hören? Wer interessiert dich denn da? Gibt es da jemanden oder etwas, was du gerne mal wissen möchtest? Oder gut, Io Unigato, der ist jetzt tot, das haben wir gelernt.
Tatsächlich Amerasu.
Amerasu, okay.
Über Ineluki werden wir sicherlich so oder so noch was hören.
Ansonsten. Wir werden auch von Hakatri noch mal was hören. Wir werden noch eine ganze Staffel über Ineluki und Hakatri machen. Brüder des Windes ist das Buch, in dem erzählt wird, wie diese Jagd auf Hidohebi abgelaufen ist. Ist allerdings dann Staffel 6 wahrscheinlich erst.
Du bist fies.
Warum?
Weißt du, wie lange das für mich dauert? Alle anderen können gleich lesen. Dieser Podcast ist Fluch und Segen zugleich.
Ja, na gut, okay.
Alles gut.
Okay.
Nee, also tatsächlich, ich weiß nicht, ob dieser Neffe noch wichtig wird, aber ansonsten waren da nicht noch so viel mehr. Ja, genau.
Shima Unari.
Ja.
Okay.
Offensichtlich wird er da nicht so wichtig. Nein, aber tatsächlich, Amerasu fände ich persönlich ganz interessant, aber das ist halt, weil sie eine der wenigen Frauengestalten sind, aber ob das halt dann kommt oder nicht. Oh, ein Herzchen, kein Schild, ein Herzchen. Was mache ich jetzt mit dem Herzchen? Jetzt bin ich verwirrt.
Es macht nichts, ist alles gut. Gut, dann beschließen wir das. Soll ich dir mal was sagen? Ich habe heute keinen Bock auf Abgesang. Wir sind jetzt schon 2,5 Stunden dran. Den Abgesang könnt ihr euch in den anderen Episoden anhören.
Ja, aber nur in den ersten 15, weil wir haben letztes Mal auch schon ausgelassen. Aber echt? Ja, haben wir. Hattest du auch schon keinen Bock?
Oh, verdammt. Gut, dann machen wir die nächste Folge wieder.
Nichtsdestotrotz freuen wir uns, wenn ihr uns bewertet und vielleicht auf Discord kommt.
Edge. In diesem Sinne, bis in 14 Tagen.
Bis Macht's bald. Gut.
Tschüss.
Tschüss. Thank you.